Nochmal der Hinweis. Big Show 600 nächste Woche, nicht diese Woche, nächste Woche Big Show 600. Und ihr könnt, sollt, wollt Teil davon sein. Ein paar Leute haben schon gemacht, haben eine Mail geschrieben, steilpass@sportradio360.de mit einer Frage, mit mehreren Fragen. Macht das bitte. Schickt uns was. Ich werde den Aufruf auch noch auf Facebook starten, auf Twitter. Am liebsten natürlich per Sprachnachricht, dass wir eure sonore Stimme auch hören können. Egal an wen. Sucht euch jemanden aus unserem breiten Spektrum. Selbst wenn sie dann kommende Woche nicht in der Sendung am Start sind, irgendwie kriege ich schon ein Statement rein. Von wem auch immer. Also in unseren, von Leuten, die halt bei uns Stammgäste sind. Ja, macht das bitte. steilpass@sportradio360.de. Das würde mich freuen. Ich würde euch dann eine Nummer geben, an die ihr eine Sprachnachricht schicken könntet. Oder ihr formuliert die Frage gleich in einer Mail. So, gleich geht's los mit 599.
Just quiet quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie ordentlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther-Felix. Guckt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst. Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show. Jetzt!
Big Show 599. Also, ja. Nochmal der Hinweis, jetzt auch hier, schreibt uns Fragen, steilpass@sportradio360.de für die kommende Sendung, an wen auch immer. Aber heute geht's los, sehr lauschige Fußballteil, sage ich jedes Mal, stimmt auch jedes Mal, mit Kai Dittmann, mit Sven Schröter, beide von Sky und mit Andreas Renner von DAZN. Danach Uwe Semrau, heute im Solo zum Handball. Es folgen Stefan De Voice Heinrich und Eddie Mielke zum Motorsport, zwei Teile. Mit De Voice gibt's auch eine Vorschau auf die Formel-1-Saison, die ja am Sonntag beginnt. Danach Skisport, überragende Rennen am vergangenen Wochenende, Riesenslalom und Slalom in Palisades Tahoe und Tom Heberlein vom SED und Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung. Ja, die haben das auch gesehen und gerne plaudere ich mit ihnen darüber. Dann geht's weiter mit Rugby. Nicolas Mathieu war im Stade de France und er plaudert mit Jan Lüdecke und mit Simon Jung über die Six Nations. Lange haben wir nicht mehr nach Kalifornien und Boston geschaltet, das tun wir aber heute. Jürgen Schmiede und Heiko Olderb. Und am Ende gibt's dann noch die Schalte nach Dubai zu Jürgen Hasenkopf, unserem Lieblingstennisfotografen. Da geht's dann, naja, worum auch. Auf geht's.
Big Show. Das ist das Thema heute, cool.
Wir sprechen nur über Schweinfurt heute, ja. Big Show 599. Es geht los und es geht fantastisch los, denn wir haben eine wunderbare Dreierrunde dabei von DAZN. Zum einen Andreas Renner, frisch vom Rasenfunk. Er musste wieder fit gespritzt werden, aber er hat es geschafft bis Donnerstag. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen.
Dann mit dabei Kai Dittmann von Sky. Ich freue mich immer sehr. Guten Morgen, lieber Kai.
Auch so und gute Besserung an Andreas.
Und nach langer Zeit mal wieder, und dafür gibt es einen Grund, zu dem wir wahrscheinlich später kommen, aus dem, wie nur wenige Leute sagen, schönen Schweinfurt, Sven Schröter. Guten Morgen, lieber Sven.
Grüß dich.
So, wir wollen vielleicht anfangen, Kai, mit einem Thema, auf das du nur semi vorbereitet bist. Du hast am vergangenen Samstag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Dortmunder in der Konferenz gehabt, und zwar in Hoffenheim. Jetzt würde ich gerne ein Wort über die Hoffenheimer verlieren, Kai. Ist so etwas, oder was wäre denn das jüngste Beispiel, wo einer Mannschaft, die ebenfalls so gut besetzt ist, wie es Hoffenheim eigentlich ist, dass die in so arge Kalamitäten gekommen ist? Muss man da zurückgehen bis nach Wolfsburg vor ein paar Jahren oder gibt's was Jüngeres? Wie siehst du die Lage in Hoffenheim? Siehst du Gründe, warum es so schlecht läuft?
Kalamitäten ist ein wunderschönes
schon,
Wort.
Gell? Ja,
ich habe es viel zu selten in der Fußball-Bundesliga benutzt, ehrlich gesagt. Aber vielleicht können wir das ein bisschen ändern heute. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Ja, weil Wolfsburg ist ja auch nicht abgestiegen. Aber Kalamitäten haben sie tatsächlich gehabt in der Zeit. Ja, ich befürchte, dass dieses Wort Wohlfühloase wirklich sehr, sehr gut nach Hoffenheim passt, weil du musst ja schon den Spielern, die da hingehen, ein bisschen was bieten. Ja, Perspektive ja, aber natürlich eben auch Geld, dass man dann da spielt und was macht. Und irgendwann ist möglicherweise so diese Motivation weg. Ich glaube, die Mannschaft hat sich ein Stück weit auch überholt. Dann kommt noch mit dazu, wenn du gar keine Kontinuität mehr auf der Trainerbank hast und alle wissen, der Trainer ist mit Abstand das schwächste Glied in dem Verein, dann wird's halt einfach mal sau schwierig. Und jetzt kommt noch eins mit dazu. Ja, wir reden ja immer so viel über Traditionsvereine, wo ich gar nicht ganz genau weiß, wie definiert man das richtig. Für mich ist es immer einer, der mir ans Herz geht. So, und jetzt kommt der Punkt, den ich sagen wollte. Ich habe so das Gefühl, die Hoffenheimer merken auch, dass so, ja, der Schmerz der Fußballfans da eher weniger ausgeprägt ist, falls die wirklich absteigen sollten. Und das ist eine Nummer. Ja, da stehst du an einem Gleis, wo du sagst, so, entweder den zeige ich es jetzt erst recht oder du sagst, na gut, dann lasse ich es halt über mich ergehen. Also das ist so eine Nummer, ich befürchte, man merkt, das nimmt man so zur Kenntnis, die ganze Geschichte. Und das für einen Fußballprofi nicht schön.
Und Andreas, nimmt die deutsche Fußballöffentlichkeit aus den genannten Gründen von Kai, Traditionsverein hin oder her, mit sogar vielleicht ein kleines bisschen Schadenfreude zur Kenntnis, was da jetzt gerade los ist?
Naja gut, Hoffenheim ist ja jetzt eine ganze Weile schon in der Fußball-Bundesliga. Es ist nicht das erste Mal, dass die Probleme haben und gegen den Abstieg kämpfen. Insofern, also wer da jetzt dann noch die gleiche Schadenfreude spürt wie vor, keine Ahnung was, ist ja mindestens das dritte Mal, dass sie in Schwierigkeiten sind. Weiß auch nicht, ob das tatsächlich noch passiert. Aber es ist tatsächlich so, dass die Hoffenheimer halt ja, ein besonderer Standort sind und der Vergleich zu Wolfsburg passt da auch ganz gut. Das sind jetzt halt zwei Standorte, die nicht so den großen Namen haben, aber was ich halt bei Hoffenheim insofern schade finde, ist, das ist schon eine Mannschaft, die sich immer bemüht, attraktiven Fußball auf den Rasen zu bringen. Und das passiert ja jetzt auch. Und das Spiel gegen Dortmund, um da mal drauf zu kommen, das war ja jetzt auch ein super ansehnliches Spiel. Ich würde sagen, das attraktivste am letzten Wochenende. Es ging hin und her und Hoffenheim als auf dem Papier schlechtere Mannschaft hat trotzdem den offenen Schlagabtausch gesucht. Das haben die dann am Ende, sie wurden nicht belohnt, haben es 1-0 verloren. Es hätte auch 5-3 oder so ausgehen können, weil jede Menge Torchancen liegen geblieben sind. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt bei Hoffenheim so lange darüber reden sollte, warum sie jetzt da sind. Ich glaube, sie haben jetzt den Schritt gemacht mit Pellegrino Matarazzo, haben einen Trainer geholt, der fußballerisch auch zu der Idee, die in Hoffenheim ja grundsätzlich da ist, nämlich dass man attraktiv und offensiv spielen will, passt. Und ja, jetzt können wir uns dann auch drüber unterhalten, jetzt haben sie dreimal unter ihm verloren, ist das jetzt ein Riesenproblem oder sagt man lieber, wie die Hoffenheimer Spieler das auch tun, hey, man hat unsere DNA auf dem Platz gesehen, wir haben guten Fußball gespielt, wir sind auf dem richtigen Weg und irgendwann kommen dann auch Gegner, gegen die wir die dann auch, also die guten Leistungen dann auch wieder in Punkte ummünzen können und das ist dann der nächste Schritt, aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Herangehensweise, so wie wir das jetzt gewählt haben, nicht, also für meinen Geschmack zu negativ ist.
Mir fällt ein Beispiel ein, Sven. Hat nicht Gladbach damals, als Lucien Favre gekommen ist, gesagt, okay, wir spielen jetzt nicht den Friedhelm Funkel oder wie Kai Dittmann sagen würde, Domenico Tedesco Fußball und stellen uns hinten rein und hoffen, dass irgendwie vorne einer reinfällt, sondern wir wollen spielerisch die Klasse halten. Kann das, Sven, in Hoffenheim der Ansatz sein, weil Pellegrino Matarazzo ist ja ein Trainer, der spielen lässt, wie Andreas richtigerweise sagt. Kann das funktionieren in Hoffenheim, Sven? Was denkst du?
Also ich glaube, bei Hoffenheim ist tatsächlich, wenn es jetzt richtig in den Abstiegskampf geht, und davon musst du ausgehen mit 19 Punkten, da unten ist es eng und die anderen, die da noch mit dabei sind, werden andere Mittel wählen und versuchen, die Klasse zu halten. Das ist herausfordernd. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft in der Lage ist, was anderes zu tun, als es spielerisch zu versuchen. Ich denke, es wird nicht viele andere Möglichkeiten geben. Mit dem Trainer, den sie jetzt gewählt haben, ist im Prinzip der Weg auch vorgezeichnet und das ist jetzt ein Vavanche-Spiel. Entweder es funktioniert, die Qualität haben sie sicherlich, definitiv. Ob es am Ende dann klappt, weiß ich nicht. Aber was ich noch sagen wollte, bei Hoffenheim, ich frage mich seit Jahren, eigentlich seitdem sie in der Bundesliga sind. Am Anfang sah es ja so aus, die greifen jetzt da richtig an und das ist ein ganz neues Konzept und die wollen wirklich oben sich festsetzen etc. pp. Irgendwann kam dann der Bruch und wichtige Spieler sind gegangen, nicht adäquat ersetzt worden. Irgendwann hat man sich dann mit oberem Mittelmaß begnügt und ich glaube, ein Verein, ein Club, der eben nicht in dieser Traditionsvereinsliga ist, der sich ja quasi auch dann aus sich herausspeist und dann über Generationen immer wieder weiterträgt, also bringen wir so Beispiele wie Kaiserslautern und so weiter, die kannst du ja, die kriegst du ja nicht wirklich klein. Irgendwann kommen sie ja wieder. In welcher Form auch immer. Und wenn sie dann in der zweiten Liga volles Haus haben und so weiter. Ich glaube, dass so Projekte wie Hoffenheim, ich nenne es mal Projekt, letztlich nur mittelfristig eine Chance haben, sich auch zu entwickeln, wenn eben eine Entwicklungsperspektive da ist. Und die fehlt mir in Hoffenheim. Und nur dieses, wir wollen schön Fußball spielen, ja, das wird auf Dauer dann auch niemanden glücklich machen. Die werden immer in der Lage sein, entweder sich in der Liga zu halten oder halt wieder aufzusteigen und so weiter. Aber es bleibt ein Nullsummenspiel. Ich sehe da im Prinzip das Ziel nicht. Das bei RB Leipzig sehe ich ein Ziel. Bei Hoffenheim sehe ich es eigentlich schon seit Jahren nicht mehr.
Kai, möchtest du da noch was anfügen oder möchtest du zum realistischen Ziel von Borussia Dortmund, vielleicht doch deutscher Meister zu werden, in dieser Spielzeit gleich jetzt ansetzen?
Setzen wir doch mal da an, oder? Ich glaube, bei Hoffenheim drehen wir uns ja eh so ein bisschen im Kreis bei der ganzen Nummer und Projekt oder ich würde sogar noch auf Kunstprojekt erhöhen, die ganze Geschichte. Ja, das ist so und dann, wenn man das so macht, ja, dann muss man auch damit leben, dass eventuell der Kübel an Sport noch eine Nummer XXL ist im Vergleich zu irgendwelchen anderen. Also du hast, wo kommt das Zitat her mit dem, die werden deutscher Meister?
Nein, pass auf. Also mein Eindruck von Dortmund in der Rückrunde, oder vielmehr in der, das ist ja auch noch ein paar Spiele der Hinrunde gewesen, sehr glücklich begonnen. Augsburg und vor allen Dingen das Spiel in Mainz hätten sie nie gewinnen dürfen, finde ich, in Mainz zumindest. Und dann aber ist da plötzlich was ins Rollen gekommen. Plötzlich ist Edin Terzic vielleicht doch ein geiler Trainer, aber du siehst die Dortmunder viel öfter als ich. Wie siehst du sie denn? Dürfen sie das Ziel ausrufen, deutscher Meister zu werden?
Ja, das Problem ist, ich würde das ja machen. Ja, nur die Erfahrung hat natürlich gelehrt, wenn du solche Ziele ausrufst, das gilt ja auch für Freiburg, ja, wo ich sage, Mensch, lass doch mal Champions League, das wäre doch mal echt cool. Nur du siehst und liest halt jeden Tag immer wieder, wenn irgendwer, und wenn, selbst wenn das nicht arrogant macht, ja, ein hohes Ziel ausruft und es nicht erreicht, dass man dann sofort beschimpft und beleidigt und verspottet wird, dann das würde ich mir dann auch überlegen, ganz ehrlich, es ist so. Ja, und da kann ich total verstehen, dass die Damen und Herren in der Kabine anders reden als vor irgendwelchen Mikrofonen. Das ist schon völlig okay. Du hast es ja gesagt, sie haben eine Qualität gewonnen. Sie trauen sich, glaube ich, selber noch nicht so richtig. Eine Qualität gewonnen, dass sie auch Spiele gewinnen, wo sie hinterher sagen, wie konnte das denn passieren? Und dann, da wäre ich auch sau vorsichtig. Jetzt kommt noch eins mit dazu. Wenn ihr mal irgendwann die Zeit habt, zu gucken, was die für ein Programm jetzt als nächstes haben. Die spielen Leipzig, die spielen Schalke, die spielen die Bayern in der Bundesliga, spielen Köln, spielen Union Berlin. Dazwischen haben die Chelsea und Leipzig im Pokal. Das sind jetzt echt die nächsten Spiele. Da weißt du, da würde ich auch abwarten, bis ich offensiv ein Ziel verkündet werde, gucke ich mir erstmal an, was ich dann in den Wochen erreicht habe bei der ganzen Geschichte. So, und ich würde, als Spieler würde mich jetzt auch mal interessieren, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich verliere, obwohl ich natürlich keinen Bock habe zu verlieren. Ja, kommt dann so diese Wankelmütigkeit wieder zurück. Ich bin da totaler Pragmatiker und sage, ach, wie schön. Ja, es ist wir haben ja März schon, ne? Man darf das ja nicht vergessen, weil normalerweise war jetzt alles schon entschieden und ich sage, ey, wie, das ist das schön. Im März so eine Art Meisterkampf, das finde ich total schön.
Sven, mach ich mit dir weiter. Woran machst du das denn fest? Also ist es wirklich Julian Brandt, der dann halt mit dem Rücken das Tor schießt, wenn es sein muss? Ist das ein Spieler, wo man irgendwie eine Entwicklung sieht, die man fast nicht mehr für möglich gehalten hätte, zum Beispiel?
Also vielleicht nur, um das von Kai nochmal aufzugreifen. Ich habe es mir gerade auch nochmal angeguckt. Also ich glaube wirklich, wenn der BVB es schafft, bis Ostern in sein, also plus minus 3 Punkte, sage ich jetzt mal, dann haben sie eine echte Chance, denn das Restprogramm ist dann in der Relation schon machbar, aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Ja, woran macht man es fest? Ich denke schon, dass die defensive Stabilität aus meiner Sicht mit das Entscheidende ist, dass einzelne Spieler mal stärker, mal schlechter in ihrer Phase sind, dass Julian Brandt ein hochtalentierter Fußballer ist, glaube ich, das wissen wir alle. Da geht es ja um Kleinigkeiten. Das geht aber auch um eine Struktur innerhalb der Mannschaft. Irgendwie scheint das Edin Terzic dann doch zu schaffen. Das haben sie ja auch alle immer wieder betont und immer wieder gesagt. Ich war nie richtig skeptisch bei ihm eigentlich, auch Anfang der Saison nicht. Und irgendwie lief es ja trotzdem recht ordentlich. Und wenn man so hört aus Dortmund, die sind schon alle sehr glücklich mit ihm. Wahrscheinlich hat er einfach das, was du brauchst. Vielleicht funktioniert es halt gerade in Dortmund mit ihm richtig gut. Es ist schwer zu sagen. Die Hackordnung scheint gefunden zu sein. Der absolute Chef ist mit Bellingham gefunden, der sich natürlich in sehr jungen Jahren schon wirklich als absolute Leitfigur da etabliert hat. Und andere, die bis zu dem Zeitpunkt die großen Leitfiguren waren, sind dann ja doch eher dann ins zweite Glied gerückt, aber zumindest nicht mehr ganz so im Fokus. Und das tut denen vielleicht dann umgekehrt auch gut. Also das könnte eine Erklärung sein. Am Ende ist es viel Kopfsache, glaube ich, gerade in Dortmund. Ganz viel Kopfsache. Und dieses Ausrufen von Zielen, mein Gott, lass gut sein mit Ausrufen von Zielen. Mach einfach und guck, was rauskommt. In Dortmund zählt am Ende ja trotz allem auch nur die Frage, schaffst du es irgendwann, den Titel mal wieder zu holen? Ob du Zweiter oder Dritter wirst, wird in Dortmund keinen interessieren.
Andreas, deine Einschätzung?
Ja, also ist ja jetzt schon vieles zum Thema gesagt worden. Es ist jetzt eine gute Phase bei Borussia Dortmund. Konstanz haben sie jetzt eine Weile hintereinander gezeigt. Das war ja immer das, was uns zur Verzweiflung getrieben hat beim BVB. Aber deswegen, weil man weiß, was in der Mannschaft steckt und weil sie es halt nicht konsequent genug abrufen konnten in der Vergangenheit. Aber Kai hat ja schon vollkommen zu Recht gesagt, da kommen jetzt die großen Aufgaben. Und danach kann man dann mal eine Zwischenbilanz ziehen und schauen, wo man steht. Und dann geht's vielleicht um die deutsche Meisterschaft. Aber bitteschön, also im Moment sind sie punktgleich mit dem FC Bayern. Ich würde mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, das Thema interessiert uns überhaupt nicht, weil offensichtlich tut es das.
Ist es aber die Stärke der Dortmunder, Kai, oder sind es einfach auch Unachtsamkeiten der Bayern, so wie die in das neue Jahr gestartet sind? Weil ich meine, im Kadervergleich, wenn man wieder sieht, am vergangenen Sonntag, wen Julian Nagelsmann da einwechseln konnte, da muss man sich an den Kopf greifen, ja, wenn man Sadio Mané bringen kann, aber nicht muss. Ich sehe die Bayern halt leider immer. Und ich sage wirklich leider, weil ich es halt traurig finde, dass mittlerweile Kinder in Gymnasien gehen, ohne einen anderen Meister kennengelernt zu haben als die Bayern. Ich sehe die Bayern leider noch immer klar vorne, Kai.
Ja, sie tun uns ja den Gefallen und dann halten die Lücke echt verdammt eng. Du hast es ja gerade eben auch gesagt, ist natürlich auch ein Stück weit Qualität der Dortmunder. Jetzt glänzt halt dieses Kalenderjahr 2023 ergebnistechnisch bei den Dortmundern unglaublich. Nur wenn die im 22 auch schon so gespielt hätten, dann hätten die jetzt 10 Punkte Vorsprung. Also da muss dann irgendwann was schiefgelaufen sein, ist ja auch. Ja, Ähnliches ist ja jetzt auch bei Union Berlin, die gewinnen jetzt nicht jedes Spiel. Ist natürlich trotzdem super, was sie da hinlegen, aber anbieten im Vergleich auch zu dem, was wir ja alle so kennen und fürchten gelernt haben in den letzten 10 Jahren, ist tatsächlich, dass die Bayern echt viele Lücken anbieten. Und das, ich werde aus denen ja nicht schlau. Ja, weil ich mir gedacht habe, ey, du hast echt einen super hochtalentierten, super eloquenten Trainer, der möglicherweise als einer der ganz wenigen auf der Welt den Spagat zwischen hochbegabt sein und die Grundtugenden des Fußballs miteinander verbinden. Also dass das so Guardiola und Tuchel zum Beispiel nicht können. Da habe ich immer gedacht, boah, der Nagelsmann kann das. Ja, mit 35 sollte das ja eigentlich eben auch möglich sein. Du hast echt einen Kader, wo du denkst, du liebe Güte, ja, und wir reden dann über die drei, die es nicht in den 20er Spieltagskader geschafft haben, die immer noch Nationalspieler sind, das finde ich ja völlig irre, aber irgendwas passt da eben echt nicht zusammen, völlig unglaublich finde ich, wie, ich sag mal, öffentlich dieser Verein im Moment ist, das hat es unter Rummenigge Hoeneß nie gegeben, die Geschichte, die haben das wirklich viel mehr zusammengehalten, viel mehr geschützt, viel mehr unter Verschluss gehalten, was für uns Journalisten jetzt nicht toll war, aber als Vereinssicht kann ich das eben echt super verstehen und so wird eben alles, ja, zu einem Megathema. Natürlich ist, wenn du einen Torwarttrainer feuerst, das ein großes Thema, aber kein Megatrainer, nur in der momentanen Zeit bei den Bayern wird's das eben. Und jetzt kommt der Punkt, ich glaube, da sind selbst dann solche Stars wie die vom FC Bayern nicht davor gefeit, sich auch da mal ein paar Gedanken drüber zu machen. Und schon hast du die Geschichte, dass im Kopf eben mehr ist als nur, wo spiele ich eigentlich den Ball hin.
Aber Kai, nur ganz kurz anschließend, ich weiß ja, und das hat ja auch Fritz von Thurn und Taxis hier erzählt, dass es unheimlich schwierig war, einen Draht zu finden zu Pep Guardiola, nicht unheimlich schwierig, es war unmöglich. Guardiola ist euch nicht zur Verfügung gestanden, wie viele andere Trainer, aber ist Tuchel wirklich in diese Kategorie auch zu werfen gewesen?
Ja, pass auf, mir geht's ja nur darum, das sind Trainer, und ich kann das ja auch verstehen, ja, da geht's ja nicht mehr darum, ein super Trainer zu werden oder zu sein, sondern der super Trainer. Also musst du eine Mannschaft haben, Spiele haben und Titel gewinnen mit deiner Handschrift, mit deinem Ding, wo die Leute sagen, boah, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, deswegen hat ja Guardiola auch noch nie die Champions League gewonnen, seitdem er aus Barcelona weg ist, weil er immer was Besonderes machen wollte, anstatt zu sagen, pass auf, ich nehme das, was 10 Spiele lang vorher echt super funktioniert hat. Und das ist bei Tuchel eben auch so. Da muss immer noch irgendein Linksaußen auf der 8 spielen oder irgendwie sowas in der Richtung. Und du hast ja auch bei Nagelsmann gesehen, die Versuche waren ja auch da in der Hinrunde zu sagen, oh, jetzt habe ich aber noch und das mache ich mal so. Ja, und diese ganzen Geschichten. Und jetzt nimm diese Auswechslung Müller in Mönchengladbach in Unterzahl, ja, wo du eben sagst, pass auf, das musst du eben einfach lernen. Das kann ich aus trainertaktischer Sicht total verstehen, was er da wollte. Kopfballstärke, Choupo-Moting, die Laufbereitschaft und Zweikämpfe von Rathenberg und die ganzen Nummern. Alles okay. Ja, aber es geht eben echt nicht nur um das, sondern du musst den Rest, und der ist bei dem, nicht nur beim FC Bayern eben echt groß, den musst du mit reinbringen. Das wird ein Tuchel nicht machen, das wird ein Guardiola nicht machen. Und da habe ich mir gedacht, das macht ein Nagelsmann, und ich bin mir relativ sicher, ab jetzt seit Gladbach würde das eben auch machen. Also von daher, es geht mir darum, dass du sagst, ich will Titel gewinnen und man muss diese Mannschaft auch mit meinem Namen unmittelbar in Verbindung bringen, aber ich muss jetzt nicht diese eine Wahnsinnsnummer machen, De Bruyne auf rechts außen im Viertelfinale Champions League in Lissabon. Stell den dahin, wo er immer spielt. Ja, da ist er am besten bei der ganzen Geschichte. Deswegen fremdel ich so ein bisschen mit Guardiola, Tuchel und ein paar anderen. Ancelotti, mit Skat sagte man früher, Caro einfach. Ja, guck mal, wie oft er die Champions League gewonnen hat, und dann guckst du, wie oft die anderen die gewonnen haben.
Ja, da hat der Jürgen Klopp, glaube ich, gesagt letzte Woche, bei niemandem menschelt's mehr als bei Carlo Ancelotti. Und dann, bam, gewinnst du einfach mal 5-2 in Liverpool.
Ja, sorry, da muss ich dann, ich kann mir natürlich nicht verkneifen, da ein bisschen zu widersprechen, weil ich habe bei der Aufzählung, Kai hat ja gesagt, Guardiola hat die Champions League nie, seit er Barca verlassen hat, nie gewonnen, weil er immer noch die irgendeine Umstellung macht, die dann dazu führt, dass er irgendein Spiel verliert. Und dann redet er lange über Thomas Tuchel, da wäre viel geschoss mir in den Kopf, deswegen hat Tuchel auch noch nie die Champions League gewonnen, oder wie? Also das sind halt so die Geschichten, und wenn man dann von Carlo Ancelotti reden, boah, erinnern wir uns an die Zeit beim FC Bayern München, wo man den Eindruck hatte, der Mann hat noch nie ein Team gecoacht und wie negativ der in München weggekommen ist. Also das ist mir, also für mich ist das ein bisschen zu einfach, und ich neige auch immer dazu, ich habe lieber einen Trainer, der sich einen Gedanken zu viel macht, als einen, der sich einen Gedanken zu wenig macht, weil davon gibt es auch viele.
Aber ja, das aber jetzt wenn, nur. Ja. Wenn ich kurz auch meinen Senf dazu geben kann, also ich habe Guardiola letzte Woche in dem, was er in den Pressekonferenzen öffentlich gesagt hat, sehr intensiv verfolgt, weil ich am Wochenende das Ligaspiel von City kommentiert habe. Und das war wieder Wahnsinn. Also nach diesem Champions League Spiel in Leipzig gab es ja die Kritik, dass er nicht gewechselt hat, dass er alle 11 durch hat spielen lassen. Also er hat ja dann eine fußballphilosophische Pressekonferenz mehr oder weniger gegeben, hat dann sogar seinen Pressesprecher nicht reingrätschen lassen, weil er sich austoben wollte. Da war viel Richtiges, was er gesagt hat. Aber da spürst du das, was Kai auch angesprochen hat. Halt da nochmal ein Schleifchen machen und dieses Überinterpretieren, dieses auch sich selbst überinterpretieren, das sehe ich schon ein Stück weit so. Und das mit Ancelotti, ich bin jetzt kein Ancelotti-Fan, überhaupt nicht. Aber man muss einfach sagen, ja, und der Skatvergleich passt. Am Ende hast du die Punkte erreicht und am Ende stehst du da, wo du hin willst. Das ist nicht das, was den Fußball weiterbringt. Das mag schon sein. Aber die ganz großen Trainer, die auch selbst sich dann dementsprechend präsentieren und eben noch ein Schleifchen, noch ein Schleifchen, ich glaube, da muss auch Nagelsmann aufpassen. Meister zu werden mit Bayern ist am Ende nicht das Ziel, sondern am Ende geht es darum, eigentlich alles zu gewinnen. Und ich glaube, diesen massiven Druck, diese massive Erwartungshaltung, die spürt er halt in dieser Saison zum ersten Mal so richtig.
Lass mich da einmal ganz kurz mit einem Satz rein. Und das ist genau das, was ich glaube, was Nagelsmann kann. Ja, weil der halt ein total reflektierter Typ ist. Der kann Schleifchen und der kann Karo einfach. Und ich finde die Mischung, ja, also das heißt, das ist die Mischung zwischen Ancelotti und Guardiola. So, und wenn du das machst, ja, dann gewinnst du Titel und hast eine eigene Handschrift. Also von daher mit Schleifchen und Karo einfach, wie gesagt.
Aber trotzdem würde ich jetzt dann halt mal fragen, also ich grundsätzlich stimme ich dir auch zu, aber es ist ja jetzt so, dass Kai Nagelsmann von den Bayern-Trainern der letzten 10 Jahre wahrscheinlich mehr in der Kritik steht als irgendjemand vorher.
Ja, Kovac war nicht geliebt.
Ja, genau. Also das, da gebe ich dir recht. Bei Kovac war es ja tatsächlich eher das Thema, dass er sich
dass er Thomas Müller rausgestellt hat, das war der Vorwurf. Ja.
Aber trotzdem, die Kritik an Nagelsmann ist riesengroß und das hat natürlich was damit zu tun, dass der FC Bayern sich wundert, dass sie jetzt im Moment, und wir sind schon im März, punktgleich sind mit dem Tabellenzweiten, das ist mal nicht gewöhnt. Aber die andere Frage ist halt, warum prasselt das so auf Nagelsmann ein? Wo andere vielleicht dann einfacher davon gekommen wären. Und ein Erklärungsansatz wäre, der ist halt noch sehr jung und deswegen sind halt viele der Meinung, die das von außen betrachten und da vielleicht auch ihren Senf dazugeben in Zeitungen oder von mir aus auch im TV, sind der Meinung, dass der sozusagen sich nicht ordnungsgemäß hochgedient hat oder wie man das formulieren will. Und dann bin ich aber mit meinem Erklärungsansatz schon am Ende. Ich weiß nicht, wie sehen denn die Kollegen das?
Ich finde es relativ einfach zu erklären. Was dir in den Bayern abhanden gekommen ist, ist, dass das in der Computersprache die sogenannte Firewall ist. Ja, dass Dinge einfach mal vorher abgeblockt werden. Du musst ja da, mach nur das Gedankenspiel, du hast einen Verein mit Karl-Heinz Rummenigge oben und Uli Hoeneß noch mit dabei. Diesen Verein verteidigen ohne Ende. Und jetzt stellt ihr euch nochmal euch selber vor, in Pressekonferenzen, stellt ihr wirklich diese eine kritische Frage oder wisst ihr, dass danach nicht sofort ein Orkan über euch und eure Redaktion hinwegweht? Das ist so, was ich mir wirklich gerne mal vorstelle. Wie wäre das gewesen, wenn die überzeugt sind von Julian Nagelsmann, der ihr Trainer wäre, die würden den verteidigen ohne Ende. Die Themen würden gar nicht aufkommen. Mhm. Ja, und jetzt guckst du dir die Realität an. Bei den Bayern, da gab es Sponsoring Katar, da gab es Corona und Impfgegnerei Kimmich und die ganze Geschichte. Wer hat das moderiert öffentlich? Julian Nagelsmann, weil die anderen nicht da waren. Also die waren ja physisch da. Ja, aber es hat ja niemand von denen was gesagt. Und das fällt dann dem Nagelsmann hinterher auch noch auf die Füße. Weil sie, der äußert sich zu jedem. Kein anderer hat da was gesagt. Und wenn du so im Wind stehst wie der, und wie du sagst, natürlich, gucken wir an und sagen, du kannst doch mit 35 da nicht die Champions League gewinnen, nachdem du vorher irgendwie als Aktiver es nicht über die Regionalliga hinausgebracht hast bei der ganzen Nummer. Aber der steht eben echt komplett alleine da, macht Fehler, lernt, macht doch viele gute Sachen. Nur in der heutigen Zeit ist es halt cooler, über Fehler von irgendwelchen Leuten zu reden, als über gute Sachen. Was der nicht hat, ist ein Schutzwall um sich herum, wo der sagen kann, die Schiris zu bepöbeln in Gladbach war ein Riesenfehler, aber da redet ja keiner drüber, weil Uli Hoeneß durchs Land tobt, und alle Leute beleidigt und sagt, aber das ist ein Fehler von denen gewesen und ihr müsst doch mal und damals haben sie doch so, dann hast du eine ganz andere Themenlage und Nagelsmann muss das halt alles komplett ausbaden.
Kurze Pause. Ja, genau. Sven, lass uns eine kurze Pause machen und kommen wir dann auf dieses Thema zurück. Moment. Mit Sven Schröter, mit Kai Dittmann und mit Andreas Reiner.
Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 599 mit Sven Schröter, mit Andreas Renner und mit Kai Dittmann. Wer den ersten Teil nicht gehört hat, wird jetzt nicht belohnt, aber wir sagen es trotzdem. Kai meint, keine Firewall mehr beim FC Bayern München. Und Sven, du wolltest genau dort ansetzen. Bitte.
Ich würde es nur noch unterstreichen und auch ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Ich glaube, das ist genau das Thema bei den Bayern. Und das müssen sie auch, wenn sie der FC Bayern auch weiterhin sein wollen, den wir die letzten 30, 40 Jahre gekannt haben, dann müssen sie in diese Richtung wieder kommen, dass ein Uli Hoeneß nicht 1:1 zu ersetzen ist, auch nicht in seinem Charakter, in seiner Art, in seiner bedingungslosen Leidenschaft für diesen Verein. Das ist ja keine Frage. Ich denke, da haben sich auch die Zeiten geändert. Das kann man nicht 1:1 übertragen. Aber dass man gewisse Dinge einfach, Firewall finde ich gut, das Bild, einfach wegnehmen muss von der Mannschaft, vor allem auch vom Trainer, einfach von der sportlichen Leitung. Das ist, denke ich mal, ganz entscheidend bei so einem Verein in dieser Größe, mit dieser Dominanz, mit diesen Ansprüchen. Und also ich sehe das ganz genauso. Ich bin auch der Meinung, er muss sich verzetteln als Trainer und hat dadurch nicht die Möglichkeit, sich wirklich komplett auf das zu konzentrieren, wofür er da ist. Und es wäre gerade für ihn in seiner Situation auch mit Jugend und mit all diesen Themen von enormer Bedeutung. Und da hat er zu wenig Unterstützung, sehe ich auch so.
Viel Unterstützung, mehr geht gar nicht, genießt Urs Fischer bei Union Berlin und warum nicht? Aber mich erinnert das ein kleines, es gab eine Zeit, wer sich erinnern kann, vor gar nicht so vielen Jahren, als Schalke 04, wie auch immer, auf den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga gekommen ist. Und ich weiß noch, dass Kai damals nicht das blaue Trikot angezogen hat, vor lauter Freude über den Fußball, den die Schalker gespielt haben. Denn es waren von 34 Spieltagen, waren glaube ich 27 1:0 Siege und 26 davon glücklich und in unansehnlichen Spielen. Kai, sind wir schon so weit bei Union Berlin oder kannst du dich an Union Berlin ein klein wenig mehr erfreuen als damals an den Tedesco-Schalkern?
Ja, kann ich tatsächlich. Also sie streuen ja auch ab und zu mal deftige Niederlagen
ein. Okay,
also,
gut, dann passt
Freiburg
ja.
Und dann Bayern, auch wenn es nur 0-3 ist, war ja dann auch schon zur Pause. Also von daher, was ich überragend finde, ist tatsächlich zum einen mal die Entwicklung, die sie nehmen als Aufsteiger mit ganz großen Schritten Richtung Champions-League-Qualifikation. Das kriegst du halt tatsächlich nicht geschenkt, selbst wenn die Bayern mal schwächeln. Aber da sind ja dann noch drei andere Plätze zu vergeben. Das ist cool. Ja, was auch gut ist, ist, dass mir ganz viele Trainer, die gegen Union spielen, sagen, ey, boah, wir wissen genau, was die machen, du kannst es nicht verteidigen. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt, ja, also die sind natürlich nicht für den Unterhaltungswert der Fußball-Bundesliga verantwortlich, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie sagen, yo, na, jetzt haben wir hier mit diesem ganz aufopferungsvollen Verteidigen und unserer Superqualität Standard-Tor, vielleicht machen wir so einen Schuss Kreativität und Spritzer Fußball noch mit rein, weil dann gibt es einfach keinen Grund mehr, sie nicht zu lieben, das ist einfach so. Ja, ansonsten haben die eine super Marktlücke entdeckt, auf hohem Niveau sich da oben reinzutun. Sie sind, ich glaube, spielerisch weniger hübsch als Freiburg, aber stehen vor denen. Also von daher, da muss irgendwie ein bisschen was dran sein, klar. Ja, und ich finde deine Frage für mich auch völlig berechtigt, weil ich immer sage, ja, also man freut sich ja immer über so einen kleinen Revoluzzer, der da auftaucht und die ganze Nummer aufmischt. Aber ist das nachhaltig, die ganze Veranstaltung? Wenn man jetzt guckt, dass die über 3,5 Jahre mit, wie gesagt, einem Wahnsinnsaufwand immer noch da oben stehen, ist das schon so? Und dann gönne ich oder gestehe ich ihnen auch noch zu, dass ich sage, ja, das geht natürlich ein Stück zu Lasten der Attraktivität bei der ganzen Nummer. Der schlägt Erfolg, die Attraktivität. Ich wünsche mir trotzdem, wie gesagt, irgend so einen kleinen Zehner, der mal so ein paar Pässe, auch zwei Viertpässe damit einstreut, wo man aber sagen kann, ach ja, komm, lass ihn mal. Der will doch nur spielen.
Ja, aber den hatten sie ja schon. Den haben sie dann weggeschickt. Du erinnerst dich an diesen Kruse. Und das Problem beim Zehner bei Union Berlin ist ja auch, das Problem beim Zehner bei Union Berlin ist ja auch, dass er öfter mal die Schwierigkeit hat, dass die Pässe von hinten raus halt über ihn drüber segeln und er immer nur zuguckt, wie die Stürmer dann den langen Bällen hinterher hecheln. Also das ist,
Aber ist es nicht
das System ist nicht gemacht für einen Zehner, fürchte ich.
Ja. Aber ist es nicht auch deshalb irgendwie liebens- und lobenswert, weil wir ja hier mit Sportradar 360 gibt es seit 2011, glaube ich, ja, seit 2011. Und wir hatten ja lange Jahre auch mit Franz Büchner, der sich ja zur Union bekennt, wo immer dann kurz vor Ende der zweiten Liga es hieß, naja, leider in diesem Jahr wieder nicht. Und dieses ewige Warten, das ja Mainz auch durchmachen musste, das finde ich dann schon bemerkenswert, dass Union Berlin wirklich immer dann wiedergekommen ist, so lange, bis es dann in die erste Liga geschafft hat und dass die so solide dastehen. Das finde ich jetzt, obwohl ich den Fußball nicht anschauen kann, aber finde ich zugegebenermaßen überragend, Andreas.
Ja, du, ist es auch. Und es ist ja leider aus fußballästhetischer Sicht auch so, wenn man sich in der Bundesliga etablieren will, dass es für viele Mannschaften häufig leichter geht, wenn sie es eben nicht auf die attraktive Weise versuchen. Da sind wir dann wieder so ein bisschen beim Thema Hoffenheim, die ein offenes Spiel dann suchen gegen Dortmund und das verlieren sie dann halt, wo Union Berlin und Hoffenheim ist natürlich schon viel länger etabliert, aber wo Union Berlin im direkten Vergleich dann halt ja in vielen Spielen dann halt vielleicht einen Punkt mitnimmt, ne? Weil sie vorne halt einen machen und hinten nicht viel zulassen und das klappt dann so in der Gesamtabrechnung. Aber bei Union Berlin ist halt auch schon, glaube ich, eine Sache dabei, die so ein bisschen unterschätzt wird. Die haben schon in der zweiten Liga sehr viel Geld in die Hand genommen, um da nach oben zu kommen und einen ziemlich teuren Kader gehabt. Mhm. Also die haben das da schon länger drauf angelegt, in die erste Liga hochzukommen. Das wurde nie so an die große Glocke gehängt. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Union ja der etwas andere Verein ist, der auch anders tickt sozusagen, St. Pauli weiter östlich, mit leicht anderer Ausrichtung, aber trotzdem so in die Richtung geht's. Ja, und was sie dann aber geschafft haben, als sie in der ersten Liga waren, ist, sie haben halt pragmatisch gespielt und das wird belohnt und wir reden ja jetzt auch nicht davon, dass es jetzt eine Überraschung ist. Ich meine, die sind ja seit 3 Jahren im oberen Drittel dabei. Das ist das, was ich eigentlich viel beeindruckender finde. Deswegen verbietet sich eigentlich aus meiner Sicht auch über diese lange Sicht der Vergleich mit dem Tedesco-Schalke, das war halt bei denen ein Ausreißer nach oben und Union Berlin hat ja gezeigt, dass sie das reproduzieren können und nicht nur reproduzieren können, sondern dabei noch jedes Jahr einen Schritt besser werden.
Also das, da würde ich auch einschreiten. Also das mit Tedesco-Schalke zu vergleichen, das da wird man Union, glaube ich, auch nicht gerecht. Und ich denke auch, dass es legitim ist. Und ich finde das aus Fußballsicht überhaupt nicht problematisch, dass es in der Liga auch Mannschaften gibt, die eben nicht über den ästhetisch wundervollen spielerischen Ansatz kommen. Das muss doch legitim sein. Und wenn du damit Erfolg hast und gleichzeitig noch eine Marke bist, das muss man ja auch so sehen. Also Hoffenheim, die können einen wunderbaren Fußball spielen, offensiv mit allen, mit fliegenden Fahnen. Ich glaube trotzdem, dass es wahnsinnig schwer ist, außer du gewinnst dann wirklich jedes Jahr irgendeinen Titel, dann hast du Erfolgsfans. Ansonsten wird es schwer, das wirklich zu etablieren. Ich glaube, es wird schwer. Union ist schon eine Marke. Die waren schon in der zweiten Liga, die waren sogar schon im Osten. Und ich glaube, dass das der Liga auch gut tut. Ich meine, die Qualität oder die Ästhetik des Fußballs, da kommen wir auf eine andere Ebene. Aber sie haben Spiele verloren, immer wieder sehr clever, die auch ersetzen können. Und ich glaube, das ist aller Ehren wert. Und ob da mal ein langer Ball mehr gespielt wird oder nicht. Also ich will nicht sagen, dass ich da ins Verzücken komme, wenn ich Union-Spiele sehe. Aber irgendwie hat es immer einen gewissen Reiz, sie spielen und sie in der Regel dann ja auch erfolgreich spielen zu sehen, übrigens auch in Europa. Also das naja, gegen Ajax war ganz okay, naja, war wirklich okay.
Wirst du aber, Sven, um gleich bei dir zu bleiben, den 1. FC Heidenheim genauso feiern wie den 1. FC Union Berlin, wenn Heidenheim wirklich aufsteigen sollte in diesem Jahr?
Also Heidenheim, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon auch bemerkenswert. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer als Berlin und kann man nicht vergleichen. Aber das, was da aufgebaut worden ist, wenn man da mal ein bisschen dahinter schaut, das ist absolut bemerkenswert. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Heidenheim aufgestiegen ist in die zweite Liga und keiner wusste im ersten Schritt, wo Heidenheim überhaupt liegt und was Heidenheim jetzt plötzlich in der zweiten Liga will. Und wie die das, also sowas von schwäbisch solide aufgebaut haben, ohne da irgendwas zu überreißen, mit einem Trainer, mit einem klaren Ziel, das bisher nicht erreicht haben. Die müssen halt aufpassen, dass sie nicht zum, die Älteren werden sich erinnern, zum Hessen Kassel der jetzigen Zeit werden. Glaube ich aber nicht. Irgendwann werden sie es wahrscheinlich schaffen. Die ganze Nation, die ganze Fußballnation wird dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, was passiert, wenn dieses Jahr Darmstadt und Heidenheim aufsteigen? Und von mir aus Schalke und Stuttgart absteigen, das ist ja Katastrophe für die Bundesliga. Ja klar, der Name ist... Und
dann endlich wieder stärkste zweite Liga aller Zeiten.
Aber ja, das sowieso. Aber am Ende ist es, ein sportlicher Wettbewerb und wenn du dich qualifizierst, dann ist es okay. Wie hat Heidel mal vor ein paar Jahren gesagt, für eine Mannschaft auch wie Mainz ist es im Prinzip jedes Jahr ein Geschenk, Bundesliga zu spielen. Wenn du dann siehst, welche großen Traditionsvereine da eben oben nicht dabei sind. Und es ist ein Unterschied, glaube ich, ob du als Projekt oder als Kunstprojekt, ich nenne keine Namen, innerhalb von wenigen Jahren von sonst wo in die europäische Spitzenklasse aufsteigen willst oder ob du als gewachsener, schwäbischer, kleiner Verein dich hochkämpfst und irgendwann in der Bundesliga ist. Dann muss sagen, jeder muss dann den Hut ziehen und sagen, okay, guck mal. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich etablierst, ist eher gering. Aber lass sie doch mal probieren.
Ich habe übrigens an der Stelle einen Antrag, Jens.
Bitte.
Und zwar vor der nächsten Zweitligasaison.
Möchtest du mit Frank Schmidt diesmal, hier sprechen? Ja.
Diesmal, die haben wir nicht schon mal mit Frank Schmidt hier gesprochen? Nee, Weiß ich gar nicht genau.
Nee.
Aber ich möchte darum bitten, dass die Diskussion, dass der Aufstieg des HSV dieses Jahr jetzt wirklich nicht zu vermeiden ist, dann diesmal ausfällt, weil vor dieser Saison und vor vielen der letzten Jahren, jetzt wer da jetzt noch dabei ist und wer da in die erste Liga hochgegangen ist und das sind dann doch die großen Namen und dann reden alle immer wieder über den HSV und Darmstadt und Heidenheim hat keiner auf dem Zettel. da reden wir vorher nicht drüber. Ja, aber es gibt jedes Jahr in Darmstadt, es gibt jedes Jahr in Heidenheim. Deswegen können wir uns vielleicht die Diskussion vor der nächsten Saison ersparen. Das wäre mein Antrag.
Antrag stattgegeben. So, und jetzt brauchen wir noch den kurzen Blick aufs Wochenende. Kai, du hast ja schon gesagt, das nicht genannte Kunstprodukt, dem ich als Österreicher natürlich sehr, sehr wohlwollend gegenüberstehe, weil wir zahlen die ganze Kiste ja, spielt morgen Abend beim BVB. Wird sich Leipzig morgen Abend, Kai, aus dem Titelkampf, wenn sie denn überhaupt drinnen sind, wird sich Leipzig da morgen Abend schon verabschieden?
Ich fax euch demnächst mal meinen Arbeitsvertrag, weil solche Fragen werden mir so häufig gestellt und ich sage, ich bin ja nicht der Mann der Glaskugel. Bei mir steht ja drin, dass ich bestenfalls Dinge während eines Spiels erkenne eben im Nachklapp mir von unseren Experten erklären lasse. Ich weiß es nicht. Ja, also ich finde, das ist ein ganz großes Spiel, ja, mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen bei den beiden, ja, die, wie du es eben sagst, die einen hoffen drauf, dass sie durch eine Niederlage nicht echt da rauskommen, die anderen hoffen drauf, dass sie nicht ihre tolle Laune verlieren, weil sie da gerade verloren haben. Also ich bin in der wirklich ganz glücklichen Lage, vielleicht als einer der ganz wenigen, der gar keine Glaskugel zu Hause hat, sondern einfach sagt, weißt du was, ich gucke mir das an. Ja, und dann freue ich mich, wenn es ein geiles Spiel wird. Und danach rechne ich mir die Tabelle aus und gucke mal, jetzt haben die aber so viele Punkte Rückstand, das könnte eng werden.
Aber du weißt, es ist ein Angebot, aber du weißt, dass es ein geiles Spiel wird. Oder auch das stellst du.
Ich
weiß schon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das kein geiles Spiel wird. Das sind doch zwei Mannschaften, die Tore schießen wollen. Und von denen gibt es gar nicht so viel in der Bundesliga.
Ja, aber wer weiß, ob nicht heimlich jetzt gerade Edin Terzic und Marco Rose hier zugehört haben und gesagt haben, so ist das. Dann machen wir morgen nur einen auf Defensive. Ja, ich kann es nicht sagen. Ich finde, da steckt unfassbar viel Potenzial drin, sowohl von der Tabelle als auch von den Mannschaften und von der individuellen Klasse sowieso. Ja, plus all das, was noch mit da dran hängt in Sachen so, boah, wenn wir das verlieren, dann ist aber und so. Das ist so das, was im Vorfeld echt ein geiles Spiel ausmacht. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es eins wird. Ich kann aber leider kein Versprechen, dass es auch so kommt.
Was kannst du uns versprechen hinsichtlich deiner Person an diesem Wochenende? Wo werden wir dich
hören?
Dass
ich tatsächlich für Sky zusammenfassungstechnisch bei diesem Spiel bin und mich total freue, das anzugucken, ja, um dann am Samstag die ganze Geschichte wirklich abzurunden mit dem Duell 17 gegen 18 in der Konferenz. Also von der, ich sag mal, breiter kannst du nie aufgestellt sein an einem Wochenende als ich.
Wenn es jemand kann, dann du. Andreas, was wird uns das Musikradio 360 am Wochenende bringen?
Ja, wir befassen uns mal wieder mit der Geschichte des Rock'n'Roll und reden über eine der erfolgreichsten Platten der 70er Jahre, nämlich Rumors von Fleetwood Mac. Und vor allen Dingen über die Entstehungsgeschichte dieser Platte, die ist nämlich ziemlich spektakulär.
Großartig. So, und jetzt, Kai und Andreas, ihr müsst nicht mehr dabei bleiben, aber ihr könnt gerne dabei bleiben. Wenn ich ganz kurz frage, Sven, ich war vor 3 Wochen mit meiner Tochter Hockey, Süddeutsche Meisterschaften in Schweinfurt. Es haben 8 Mannschaften gespielt, mit anderen Worten, es gab große Pausen zwischen den Spielen meiner Tochter. Und so sehr gerne ich mir Hallenhockey anschaue, ich habe mir gedacht, okay, gehst du mal raus aus dieser wirklich sehr, sehr schönen Halle in Schweinfurt, gehst Richtung Downtown Schweinfurt. Und ich bin nicht froh geworden, mein lieber Sven. Ich bin wirklich nicht froh geworden. Wenn du mein Fremdenführer gewesen wärst, hätte ich mich spontan in Schweinfurt verlieben können? Ich glaube nämlich nicht.
Ja, ich glaube auch nicht.
Okay, gut.
Weil diese Stadt ist keine Stadt, in die man sich auf den ersten Blick verliebt. Das gebe ich unumwunden zu. Ohne jemanden an der Seite zu haben, der einem ein bisschen was erklärt, ein bisschen was zeigt, ist es, glaube ich, auch wirklich schwierig. Also das ist eher, das ist eine Stadt für den zweiten und dritten Blick, aber dann durchaus auch für länger. Also das ist, wenn du es jetzt mal auf Menschen beziehen wollen
ja,
würdest,
das ist was anderes.
Du verliebst dich nicht Hals über Kopf, aber wenn du mal die schönen Seiten und die positiven Seiten erkannt hast, dann kommst du nicht mehr weg.
Großartig. Sven, dann sag uns du bitte auch noch ganz kurz, wo du am Wochenende zu hören sein wirst. Ich werde nämlich an diesem Wochenende, glaube ich, spontan nach Schweinfurt fahren, auf den zweiten Blick.
Aber da bin ich ja wieder nicht da.
Ah, das ist schlecht.
Nichts zeigen, das ist ja keine gute Idee. Nein, bei mir ist es ziemlich querbeet. Ich darf am Samstagabend die Zusammenfassung Stuttgart gegen die Bayern mir ansehen. Vorher werde ich zweite Liga machen. Regensburg gegen Düsseldorf und am Sonntag dann für Sky die XXL-Zusammenfassung Wolfsburg-Frankfurt. Das wird auch, denke ich mal, ein ganz nettes Spiel werden.
überragende Programme an diesem Wochenende. Danke vielmals Kai, danke Sven, danke Andreas. Pause in der Big Show 599.
Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Ratiopharm Ulm und Sie hören Sportradio 360.
So, Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 599. Heute mit einem Solo für Uwe Semra, aber ich freue mich umso mehr, dass du Zeit hast. Uwe, guten Morgen.
Guten Morgen.
Uwe, ich habe mir gestern doch relativ viel vom THW Kiel bei Elversrüm angeschaut und muss ehrlich sagen, ich war ein kleines bisschen irritiert. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber du siehst ja den THW auch öfter. Wie uninspiriert die daherkommen. Ist das nur auf die Müdigkeit zu schieben, die doch viele Spieler von der WM noch haben? Ist das ein falscher Eindruck von mir? Habe ich vielleicht nur gestern das falsche Spiel gesehen? Wie siehst du denn den THW?
Eigentlich auf Kurs und natürlich gab es eine gewisse Brisanz. Es ging um den dritten oder vierten Platz in der Champions League Gruppe. Aber das war natürlich im Angriff viel zu wenig, gar keine Frage. Sie haben in der Defensive sehr gut gestanden, 26 Tore. Das ist in der heutigen Zeit am unteren Ende des Levels, was man so kassiert. Aber der Angriff war nicht gut. Und das muss man schon als Ausrutscher in der jetzigen Zeit aktuell bezeichnen. Denn der THW hat viele gute Spiele hingelegt, auch in der Offensive. Und ja, vielleicht lag es auch daran, dass sie so oder so mit einem Platz würden enden, der ihnen für die Playoffs ja im zweiten Spiel das Heimrecht garantiert. Und auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht so, dass es einen Wunschgegner gab in der anderen Champions League Gruppe. Deswegen war vielleicht der letzte Druck auch nicht da. Aber der THW ist auf Kurs. Sie spielen in der Meisterschaft für mich eine große Rolle. Das ist alles noch möglich. Und in den Playoffs jetzt im März in der Champions League, glaube ich, werden sie gut genug aufgestellt sein, um dann auch ins Viertelfinale vorstoßen zu können.
Jetzt habe ich aber, glaube ich, die interessante Statistik gestern gehört, dass der THW ja auswärts schon sehr lange nichts mehr gewonnen hat in der Champions League. Richtig, oder? Die haben alle Spiele verloren, wenn ich es richtig gesehen habe.
Nee, alle Spiele haben sie nicht verloren, aber es gab tatsächlich zwei Gesichter und es gab zwei wirklich schwache Spiele. Das eine war ganz am Anfang in Celje, seinerzeit mit vielen Verletzungen dorthin gefahren und dann ein bisschen überrollt worden. Das haben sie ja dann letzte Woche, den Eindruck haben sie revidiert und haben Celje mit einer Packung nach Hause geschickt. Und sehr blutleer war der Auftritt in Nord. Da gab es seinerzeit im vergangenen Jahr wirklich Anlass zur Sorge. Und das war dann aber auch sowas wie eine Zäsur. Also danach haben sie sich wieder zusammengerissen und deutlich besser gespielt. Und manchmal braucht man ja so einen Tritt vors Schienbein. Ja. Und das war seinerzeit so. Und ja, natürlich, also da ist Luft nach oben bei den Auswärtsspielen. Aber ich glaube, wenn es richtig um die Wurst geht jetzt in den Playoffs, dann traue ich dem THW auch auswärts viel zu.
Wen siehst du? Also Barcelona hat noch überhaupt nicht verloren, PSG hat zwei Spiele verloren, Kielce hat auch zwei Spiele verloren. Sind das so die drei Mannschaften, die ein bisschen über allen anderen stehen? Oder wie weit ist Kiel davon entfernt?
Nicht so weit. Und da hat Barca eine herausragende Stellung. Also die sind für mich deutlich vor den anderen, die da jetzt genannt wurden. In Kielce ist große Unruhe, was den Fortbestand angeht. Und da schaut sich der ein oder andere Spieler schon um, wo er nächstes Jahr spielen wird. Also da gibt es Abwanderungsgedanken. Das erschüttert diesen Verein derzeit ein bisschen. Das Ganze ist abgemildert worden durch die wahnsinnige Ablöse. Da steht ein Betrag von 1,2 Millionen im Raum für Nedim Remili, der nach Westbrem gegangen ist. Und also da sehe ich auch vor PSG, die einen Notkauf mit Petr Nenadic noch getätigt haben. Also da weiß ich auch nicht, was das alles soll und kann man nur als Panikattacke bezeichnen. Aber sie haben natürlich Magdeburg den Gefallen getan und haben West Brem geschlagen. Und damit ist Magdeburg jetzt automatisch unter den letzten acht. Das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und die würde ich nicht so weit wegsehen von diesen anderen Mannschaften. Also Barca klar vorne und danach kommt der Rest des Feldes und da kann sich auch Kiel in diese Phalanx einsortieren. Würde ich schon so sehen.
Ja, Magdeburg kommen wir gleich, haben in der Liga verloren in Leipzig, spielen jetzt am Wochenende zu Hause gegen Berlin, da kommen wir gleich dazu. Aber eine Frage noch, also wenn ich habe gestern gedacht, wie sicher sitzt eigentlich Philipp Jiche in seinem Sattel und nach dem, was du mir jetzt gerade erzählt und erklärt hast, offenbar sehr, sehr sicher.
Ja, das würde ich schon sagen. Also da ist im Moment, der wird gemessen natürlich an den Ergebnissen, wie sie sich dann auf dem Zettel dokumentieren nach dieser Saison. Also das, da muss man, glaube ich, im Moment nicht spekulieren.
Gut. Ja, Sonntag 14 Uhr, Uwe, was soll ich sagen? SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin, viel, viel besser wird's nicht. Ist es für Magdeburg schon das, was man einen Must-Win nennt? Oder, weil von den Verlustpunkten her sind sie ja extrem nah noch dran, alle miteinander. Magdeburg hat das 19 Mal gespielt und hat zwei Verlustpunkte weniger als die Füchse. Wie siehst du das Matchup?
Ja, würde ich schon so sehen. Also natürlich müssen sie die Spiele irgendwann nachholen und dass sie stark belastet sind, findet sich wieder in so einer Niederlage in Leipzig, keine Frage. Also das war, wie Bennett Wiegert danach gesagt hat, eine Niederlage, die im Kopf entstanden ist. Mhm. Und sie können nicht alles wettmachen, was in den letzten Wochen so alles passiert ist. Und haben jetzt zum Glück mit der Champions League-Partie heute nicht den Druck, noch irgendwas zeigen zu müssen. Das heißt, dort wird die Belastung auf viele Schultern verteilt werden heute, aber sie müssen natürlich auch im Heimspiel liefern, ganz klar. Aber ich denke schon, dass das auch ein Zeichen wäre für den Rest der Saison und nach der Nationalmannschaftspause jetzt im März geht es ja los sukzessive mit den nächsten Duellen dort vorne an der Spitze. Also das nächste ist dann Kiel gegen die Füchse, ne, und da werden die sich auch beweisen müssen, aber ich denke schon, das ist eine Situation, wo der Titelverteidiger Flagge zeigen muss gegen die Füchse.
Traust du das den Berlinern zu, wenn du sagst, die müssen dann auch noch nach Kiel? Das sind ja die zwei größten Aufgaben. Gut, in Flensburg ist auch nicht einfach zu gewinnen, klarerweise. Aber wie siehst du denn die Berliner da aufgestellt?
Also die hatten jetzt das relativ leichtere Programm, muss man wirklich sagen, zum Wiedereinstieg. Es hat ein bisschen geklemmt gegen Wetzlar, aber ansonsten auch im Europapokal viel leichtere Aufgaben, wo sie ja teilweise ihre zweite Reihe einsetzen können und trotzdem diese Spiele gewonnen haben. Also von daher sehe ich den frische Faktor so ein bisschen mehr bei den Berlinern und ich denke, sie müssen eins dieser beiden Spiele gewinnen, um vorne den Platz an der Sonne zu verteidigen. Also entweder in Magdeburg gewinnen oder in Kiel, schwer genug, aber wenn du den Anspruch hast, mit um die Meisterschaft zu spielen, sind es genau diese Duelle, auf die du dich auch freust und die den Stand der Dinge beschreiben. Aber ja, beide Spiele verlieren für die Füchse, das würde sie doch ganz schön treffen. Ob ins Mark, weiß man nicht. Dafür gibt's noch viele andere direkte Begegnungen in dieser Spitzengruppe. Das geht dann weiter. Anfang April ist es dann Kiel gegen Magdeburg zum Beispiel. Also die Kieler sind schon noch das Zünglein an der Waage. Die haben auch alle Top-Mannschaften noch vor der Brust. Aber das kann man auch für die Löwen sagen. Die Löwen spielen zu Hause gegen Magdeburg und Kiel noch. Also wenn die was reißen wollen, sind sie auch noch dabei und haben direkte Einflussmöglichkeiten in den Duellen gegen die anderen Mannschaften, die da vorne stehen.
Ja, die Löwen heute Abend gegen Wetzlar und heute Abend auch, Uwe, eigentlich ein spannendes Duell, wo ich jetzt mich aus dem Fenster lehne und sage, der Sieger hält die Liga, und zwar Stuttgart gegen Göppingen. Bist du da mit mir d'accord? Die haben jetzt beide 12 Punkte, Minden hat 6 Punkte, As We Speak hat zwar 2 Spiele weniger, aber glaubst du, liege ich da richtig, wenn ich sage, dass der Sieger heute Abend, wenn Stuttgart gewinnen sollte gegen Göppingen, dass Stuttgart garantiert in der Liga bleibt?
Ich glaube grundsätzlich, dass beide Mannschaften in der Liga bleiben. Stuttgart hat ja ein ganz wichtiges Spiel zuletzt gewonnen und Göppingen spielt unter der Leitung von Markus Bauer deutlich besser. Die haben ein tolles Spiel abgeliefert gegen Montpellier, jetzt diese Woche im Europapokal. haben dann nochmal richtig aufgedreht und da kommen jetzt, wir haben auch gegen die Löwen zu Hause stark gespielt, lange Zeit, da haben ganz am Ende erst verloren. Also ich sehe da Göpping mittel- und langfristig nicht in dem Pool der Mannschaften, die abstiegsgefährdet sind. Und für Stuttgart hätte das eine größere Signalwirkung, abgesehen von der Tatsache, dass es natürlich ein Derby ist, das niemand verlieren will, keine Frage. Aber wenn Stuttgart noch ein weiterer Sieg in diesem Spiel gelingen sollte, dann haben sie auf jeden Fall sehr viel Boden gut gemacht. Wenn Göpping das verliert, finde ich, ist noch nicht so viel passiert. Und die werden es für meine Begriffe so oder so schaffen. Göppingen muss Ende März die Partie in Minden gewinnen. Das ist natürlich ein Must-Have, das man braucht. Sonst ist Minden, und die können ja Abstiegskampf, wieder in der Spur. Also das ist ein direkter Vergleich, da dürfen sie sich keine Blöße geben.
Zwischendrin hängt noch Wetzlar. Was macht Wetzlar? Sie sind seit ewig in der Liga, gefühlsmäßig, aber in großen Problemen in diesem Jahr.
Ja, und das letzte Spiel, das Heimspiel gegen Erlangen, da hatte man ja so viele Hoffnungen, dass man das gewinnen würde und bekommt so eine Klatsche. Und die haben ein grundsätzliches Problem. Ich glaube, dass der Kader einfach nicht stark genug ist, um sich ins Mittelfeld abzusetzen. Und die werden da unten drin bleiben bis zum Ende. Ich sehe keine Chance, wie sie bei den Rhein-Neckar-Löwen zum Beispiel heute gewinnen sollen. Das ist, für meine Begriffe ist das ausgeschlossen. Dann haben sie ein ganz wichtiges Spiel gegen den Bergischen HC, das nächste Heimspiel. Das ist wieder ein Ding, was man gewinnen muss, kann, sollte. Ja. Und also da hat sich der Trainerwechsel hat sich noch überhaupt nicht positiv ausgewirkt. Das muss man auch mal sagen. Ne? Und da muss der ehemalige kroatische Nationaltrainer muss langsam mal liefern, ne? Was die Spielweise angeht, was die Ergebnisse angeht. Also Wetzlar ist für meine Begriffe viel stärker gefährdet als Stuttgart beispielsweise.
Ausgezeichnet. Ich werde später noch mit Jürgen Hasenkopf live in Dubai über Tennis sprechen, aber da geht es dann mehr um das Atmosphärische. Uwe, du schaust dir auch, wenn du kannst, so ziemlich alles an im Tennisbereich. Jetzt hat Alexander Zverev das Viertelfinale erreicht. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung werden wir schon wissen, ob er gegen Lorenzo Sonego gewonnen hat. Traust du dem Braten schon? Siehst du eine Entwicklung zum Positiven bei Zverev?
Also jedes gewonnene Spiel hilft, keine Frage. Ob das schon der Schritt in den Tennisfrühling ist, wage ich zu bezweifeln. Da müssen ein paar Hochkaräter her. Ne? Mhm. Er muss irgendwann wieder Top-Ten-Spieler schlagen. Ne? Und bevor das nicht der Fall ist, sind das alles Muster ohne Wert für meine Begriffe. Ne? Gut, dass er solche Spiele gewinnt, dass er ist auch wieder so eine Sicherheit einschleift in seinem Spiel, aber letztendlich ist ja sein Anspruch gewesen, Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Und da, Entschuldigung, ist auch ein Lorenzo Sonego kein Maßstab. Ja, das sind alles Steigbügelhalter auf dem Weg wieder zurück in die Weltspitze. Und von daher traue ich dem Braten überhaupt nicht in der jetzigen Phase.
Ja, letzte Woche hat Nicola Kiefer in der Sendung und der meinte, er befürchtet ein bisschen, dass Sascha die Zeit davonläuft, weil ich habe jetzt gerade vorhin gesehen, den Rühne, gut, der spielt nur gegen Nuno Borges da in Acapulco, aber ein Spieler wie Rühne, der ist so heiß, hast du auch so ein kleines bisschen die Befürchtung, dass das Fenster sich möglicherweise schon geschlossen hat für Grand Slam Siege?
Also das geschlossen würde ich nicht sagen, aber wie schwer sich diese Generation tut, und da zähle ich Tsitsipas und Thiem zum Beispiel dazu, das sehen wir ganz aktuell. Tsitsipas hat klasse gespielt in Australien, aber auch er ist dann wieder von einem übermächtigen Djokovic abgeprallt. Also diese Spieler sind extrem unter Druck geraten durch die nächste Generation, die da überhaupt kein Pardon kennt und sich nicht lange aufhält, ne? Und angeführt natürlich von Alcaraz. Da gerät man auch, was die Aufmerksamkeit angeht, so ein bisschen ins Hintertreffen. Ne? Und man schaut schon wieder auf die nächste Generation mit Rühne, mit Rüd, mit Alcaraz. Also klar, das wird nicht einfacher. Aber für den Kosmos von Zverev ist das egal, ob er jetzt sich gegen den 21-Jährigen beweisen muss oder gegen den 31-Jährigen. Ja. Das ist wurscht. Er muss auf sich selbst schauen, wie es mit ihm weitergeht. Ne? Und da kann natürlich ein hochklassiges Spiel gegen Rühne kann da auch helfen, ja. Und er muss dann genauso schlagen wie Djokovic am Ende des Tages, ja. Und von daher, ja, Das sind ein paar positive Indizien, die da jetzt kommen und ausschließen, dass er nochmal ein Grand-Slam-Turnier erwischt, das ihn zum Titel führt, würde ich das nicht. Aber einfacher wird es auch nicht, klar.
Ja. Letzte Woche, Uwe, hattest du am Wochenende, glaube ich, private sportliche Verpflichtungen. Werden wir dich an diesem Wochenende irgendwo hören?
Nein, ich warte auf die nächsten Europapokalrunden. Champions League, European League ist ja jetzt mehr oder weniger alles ausgelost. Kommt jetzt noch auf den Gegner von Kiel an, der heute Abend ermittelt wird in der Champions League. Aber ja, ansonsten schaue ich auf mich und ja, mein Tennis natürlich.
Ja. Du und dein Tennis. Das neue Buch von Uwe Semrau wird bald erscheinen. Uwe, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Kurze Pause. Big Show 599.
Hallo, hier ist Horst Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
Big Show 599, weiter geht's mit dem Motorsport in bewährter Runde in dieser Woche noch, denn er ist schon auf dem Weg zum Skifahren, aber wenn ich mich richtig erinnere, mein lieber Eddie Milke, du bringst dein Geld nicht nach Österreich, du fährst auch nach Frankreich, oder wie ist da der Plan in diesem Jahr? Grüß dich.
Ja, das ist genau der Plan. Also ich fahre mir seit vielen, vielen Jahren mit meiner Familie immer sehr, sehr gerne in, ja, das ist, glaube ich, ein kleiner Geheimtipp, in ein Skigebiet namens La Rosière. Das ist grenznah, im Grunde genommen die Verlängerung vom Amostertal. Mhm. Und das hat den Vorteil, dass man immer auf der italienischen oder auf der französischen Seite, je nach Schnee- und Wetterlage, fahren kann. Hat irgendwie so 160, 165 Pistenkilometer. Das Haus, in dem wir immer wohnen, was sehr, sehr schön ist, steht auf 1850 Meter. Ja, und das richtig Geile ist, man nimmt die Skier aus dem Skikeller und geht 25 Meter und dann kann man liften. Ja, und trotz der schlechten Schneebedingungen in großen Teilen der Alpen liegt da immer noch Schnee. Das geht hoch bis 2900 Meter. Ja, und da fahre ich Samstagabend hin.
Naja, 1800 Meter, die Hütte, das Haus 1800 Meter, ist fantastisch. Wo geht die Familie Heinrich hin zum Skifahren, wenn überhaupt? Oder ist bei euch der Sommer, die Urlaubshauptsaison?
Nee, die Kinder waren, meine Frau und die Kinder waren Skifahren. Ich kann leider nicht mehr, weil ich vor vielen, vielen Jahren einen schweren Unfall hatte. Nein. Und seitdem meine Gräten. Da sollte ich bei Risikosportarten wirklich aufpassen. Aber die sind in die Schweiz gefahren, tatsächlich in der Nähe von St. Moritz, haben die da auch immer wieder Großfamilienhaus. Das sind dann so 18, 19, 20 Personen und haben tatsächlich auch verschiedenste Skipisten. Das ist zwar in der Schweiz, in der Nähe von Savignon, aber es ist alles noch finanziell erträglich. Und ich muss mich da nicht ärgern, weil allein bei der Durchfahrt durch die Schweiz denke ich immer an Zahngold. Und denk mir meinen Teil.
Ja, mit Recht. So, jetzt hat mir Eddie Stefan am Wochenende, ich glaube, hat das nicht per Mail auch geschickt, er war absolut begeistert vom Rennen in Kapstadt der Formel E. Ich gestehe offen, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß, wer gewonnen hat. Ich weiß, dass es für den Führenden ein Did-Not-Finish gegeben hat. Aber Eddie, warum war Stefan de Vos Heinrich so begeistert über das Rennen in Kapstadt, Eddie?
Ja, also erstmal freut es mich natürlich, dass Stefan so begeistert war. Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Also erstmal, wer die Bilder gesehen hat bei uns auf Pro7, Kapstadt. Da muss ich nicht allzu viel zu sagen. Da war ich das erste Mal sehr, sehr traurig, dass ich in München im Studio gesessen habe und nicht in Kapstadt war. Mhm. Aber was dann passierte, das war beste Rennsportunterhaltung. Also das ging schon los, nur mit den Bildern, wenn man das sieht, da rund ums WM-Stadion von 2010, wo die deutsche Mannschaft mal 4:0 gegen Argentinien gewonnen hat. Also da rundherum, da kenne ich jeden Fleck, jede Straße, jedes Restaurant, am Strand lang, Waterfront, der Tafelberg im Hintergrund, also erstmal schon mal die Bilder. Dann schnellste Strecke ever im Kalender, die Polezeit vom jungen Franzosen, Jasser Fenestras, die schnellste gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit ever bei einem Formel-E-Rennen bisher. Ja, und dann haben wir ein bisschen befürchtet, mein Experte Daniel Abt und ich, okay, wenn das da so schnell ist, dann werden die Schwierigkeiten bekommen mit dem Überholen. Aber denkst du, was dann passierte im Rennen? Erstmal Runde 1, Pascal Wehrlein verpasst den Bremspunkt, schießt Sebastian Buemi noch von der Strecke und scheidet aus mit gebrochener Vorderradaufhängung. Nachdem es vorher schon vor dem Rennen den Aufreger gab, weil nämlich alle vier Mahindra angetriebenen Autos, unter anderem auch die beiden Abt Cupras, mit Geburtstagskind Nico Müller und mit Kelvin van der Linde, dem Südafrikaner, nicht an den Start gehen konnten. Das war natürlich schon mal Käse, da durften 17 Autos am Start. Aber dann wurde es unterhaltsam. Ja, und mal abgesehen vom Ausfall von Pascal Wehrlein, auch sein schärfster Verfolger, Jake Dennis, hat es nicht in die Punkte geschafft. Dadurch die WM wieder sehr, sehr, ist ja fünfte Rennen erst gewesen, sowieso spannend. Für mich das absolute Highlight auch zum Kommentieren, die wiederholten Überholmanöver in Turn 8 von Antonio Felix da Costa. Und ich sag's jetzt mal, ich habe ganz, ganz dicke Eier, um Oliver Kahn zu zitieren. Unter anderem hat er die Schleife verpasst für eine Tech-Mode, musste dann die Führung abgeben gegen Jean-Éric Vergne ausgerechnet, dem einzigen, der bisher ja zweimal Formel-E-Titelträger war. Ja, und dann hat er das nochmal gemacht in der Schlussphase. Ja, und da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Also Antonio Felix da Costa, ja auch ein ehemaliger DTM-Fahrer, der traut sich was. Und so hat er dann seinen ersten Porsche-Sieg eingefahren. Porsche bleibt das Maß aller Dinge, trotz des Ausfalls von Pascal Wehrlein, trotz des Nullers von Jake Dennis im Andretti-Porsche. Antonio Felix da Costa ist angekommen, ist jetzt Vierter in der Meisterschaft. Und da freue ich mich jetzt schon aufs nächste Rennen, ebenfalls auf einer neuen Strecke, die wir bisher noch nicht kennen, in Sao Paulo. Aber mich würde mal interessieren, Stefan, was hat dich denn so begeistert?
Was bleibt überhaupt noch übrig?
Ja, ja, da war relativ viel, Eddie, formatfüllend schon drin. Was tatsächlich auch noch aufgefallen ist, also für Porsche ist natürlich toll. Wir ticken natürlich als deutschsprachige Motorsportjournalisten immer auch mit den deutschen Herstellern, deutschen Fahrern, ist ja klar. Pascal Wehrlein, schön, dass er Papa geworden ist. Das war das Positive, glaube ich, der Woche. Das Negative war der Ausfall. Und der geht ganz klar auf seine eigene Kappe. Hat er hinterher sofort auch zugegeben. Bedeutet, er kriegt eine Startplatzstrafe fürs nächste Rennen, weil er tatsächlich Auslöser des Unfalls war. Auch da gibt es nichts zu diskutieren. Aber Porsche scheint tatsächlich in ihrem Jubiläumsjahr, denn 2023 wird der Stuttgarter Sportwagenbauer 75 Jahre alt. Und das wird doch wunderbar passen, wenn das auch nur annähernd so weitergeht. Die sind unglaublich souverän. Und jetzt hat natürlich Felix da Costa auch das entsprechende Selbstbewusstsein mit diesem toll rausgefahren Sieg. Das war höchst beeindruckend. Das wäre natürlich toll, wenn wir zum Firmenjubiläum, 75 Jahre Porsche, dann auch noch einen WM-Titel aus der Formel E noch dazu reichen könnte. Das wäre nicht schlecht.
Eddie, wie wird...
Wie fandst du, Stefan, wie fandst du denn die Überholmanöver von Antonio Felix da Costa?
Ja, das war big.
Das ja. War doch wirklich eine Riesenshow, oder?
Also das war, da ging es, glaube ich, nicht mal um Zentimeter, sondern Millimeter. Und ihr habt das, glaube ich, beide richtig gesehen, Daniel und du, die haben sich tatsächlich berührt. Bei der Geschwindigkeit in diesem extrem engen Leitplankenkanal, das musst du dich wirklich erstmal trauen. Also das war tatsächlich Big Ball Racing, wie wir da in Amerika bei NASCAR sagen würden. Aber hier haben wir Autos mit freistehenden Rädern. Und es passte alles an dem Wochenende. Klar, dass Mahindra da jetzt eine Aufgabe hat, um die Autos hinzubekommen. Es war wohl sehr, sehr holperig und der Speed war wohl das Problem. Die Belastung der Vorderradaufhängung hat das nicht ganz
ausgereicht. Nee, hinten war's.
Oder man muss eindeutig sagen, Sicherheit geht natürlich immer vor. Also da gab es gar keine Diskussion. Da kann man nicht sagen, wir fahren vielleicht doch mal mit. Völlig klar. Aber mit dem neuen Auto gab es auch, wenn wir da jetzt hier bei dieser Piste in Kapstadt Schwierigkeiten hatten, gab es auch diesmal wieder erstaunlich wenig Probleme, wenn wir an die Testzeit denken. Da hatten wir ja alle große Bedenken.
Absolut.
Wie wird denn, Eddie, also die Kulisse hast du ja beschrieben und Kapstadt, ich war noch nicht dort, aber ich kann mich natürlich auch an die Bilder auch von der, ja, auch von der WM erinnern, 2010. Wie wird die Formel E... Was war denn der Eindruck von den Leuten vor Ort? Wie wird sie denn von den Fans angenommen in Kapstadt? Sind die Tribünen voll oder gibt es da noch Luft nach oben?
Nee, also das war auch sehr, sehr beeindruckend für so ein neues Rennen. Ist ja auch schon Ewigkeiten her, dass Südafrika mit internationalen Rennveranstaltungen auf Weltmeisterschaftsniveau auf dem Motorsportkalender stand. Kelvin van der Linde hat in den Tagen vorher, glaube ich, sämtliche Radio- und Fernsehsender, die es im Großraum Kapstadt gibt, abgeklappert und Werbung gemacht. Aber nicht nur deshalb. Nein, die Tribünen waren voll, es waren ausverkauft. Wenn ich richtig informiert bin, 22.000 Leute. Und das konnte man dann bei der Siegerehrung sehen. Südafrikaner sind sehr, sehr freundliche Menschen. Das ist wirklich ein Multikulti-Land, wo dann wirklich von der Atmosphäre her, von der Stimmung her, richtig, richtig was rüberkam. Die haben die Formel E gefeiert. Das war mein Eindruck bei unserer Übertragung. Und das haben ja auch meine Kollegen vor Ort bestätigt. Und ich hoffe, das kam ein bisschen bei unserer Übertragung rüber.
Ich werde das sofort.
Kam's.
Ich werde das auch bei meiner Schülerin nachfragen, die ja zuerst zufällige, jetzt hoffentlich absichtliche Formel-E-Schauerin ist. Wir gehen ein Häusl weiter, der Voice, wir gehen zur DTM und da hast du mir geschickt die Nachricht, dass das Rosberg-Team aussteigt. Es ist allerdings nicht das Team von Nico Rosberg, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern jenes seines Vaters Keke, damals im Williams, wir erinnern uns. Aus irgendwelchen Gründen bringe ich Keke Rosberg immer mit dem Schnauzer auf der einen Seite, mit der Zigarette auf der anderen Seite in Verbindung, aber vielleicht...
Richtig.
Vielleicht, doch richtig, gut. Wer ist es nun? Ich glaube, es ist der Keke und warum steigt er aus?
24 Jahre DTM, jetzt Rückzug, aber wir hatten ja schon gesagt, es ist alles wahnsinnig spät dran. Die Rettungsaktion, nachdem Gerhard Berger Ende November verkündet hat, er schließt die ITR als Rechteinhaber und der ADAC musste dann mit intensiven und sehr schnellen Verhandlungen, finalen Verhandlungen einspringen. Dass wir spät dran sind mit vielem, ist klar, dass die Finanzierung natürlich auch bei einigen Teams wackelig war, ist auch klar, unter anderem, weil der Fernsehvertrag mit Eddys Supersender tatsächlich ja auch erst relativ spät endgültig eingetütet. Wie willst du zu tatsächlich Sponsoren gehen und sagen, wir sollen zwar übertragen werden, wir wissen aber nicht wo, damit kommst du nicht weiter. Zumal die meisten Budgets, sollte man wissen, für das Folgejahr im Motorsport immer so September, Oktober eigentlich abgeschlossen werden. Und da war man viel zu spät dran. Also beim Rosberg-Team tatsächlich rund um Keke ins Leben gerufen, als er selbst mit einem Opel Calibra ITC, die internationale Ausgabe der DTM, in den 90ern gefahren ist. Allerdings ist Nico auch fürs Team gefahren, denn eigentlich hat natürlich dann auch der Aufstieg in den Formelsport, vom Go-Kart-Sport in den Formelsport, über die Formel ADAC, über die Formel 4, ist dann für Nico auch im Team vom Papa erfolgt. Also klar, das Team gibt's lange eben auch erfolgreich in der DTM. Letzten Jahr zwar mit noch ein Sieg durch Nico Müller. Und jetzt haben sie einfach die Kohle nicht zusammenbekommen, weil auch Audi aufgrund natürlich des mittelfristigen Plans 2026 in die Formel 1 zu gehen, dramatisch Kosten spart und damit auch die Unterstützung für alle DTM-Teams zusammengestrichen hat. Wir haben einen Audi-Schwund im Starterfeld, Eddie, in diesem Jahr. Wir haben allerdings immer noch 4 Audi. Und wenn wir davon ausgehen, wir haben 6 Marken, 13 Teams, dann sind 4 Audi eigentlich auch in Ordnung, oder?
Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Wir sind ja mal noch gespannt, wer beim Equimoney-Team Ängstler das Steuer übernimmt. Ich tippe mal, dass es der Sohnemann auf jeden Fall sein wird. Vielleicht gibt es da 2 Autos. Aber wir haben auch schon Überraschungen erlebt. Zum Beispiel, dass SSR Performance mit 3 Lambos gleich antreten wird. Und unter anderem, dass Mirko Bortolotti auf dem Auto sitzt, trotz seines Langstreckenentwicklungsprogramms fürs Hause Lamborghini. Und wer SSR Performance kennt, der auftritt wie immer auf allererster Sahne, was wir da gesehen haben. Dann gibt es viele Youngster. Gestern kam jetzt als nächste Verkündigung das, was wir schon längst erwartet hatten, ab Sportsline, trotz ihres Engagements beim 24-Stunden-Rennen mit einem Lamborghini. Das ist neu, aber in der DTM setzen sie auf bewährte Technik. Und auch wenn Kelvin van der Linde, der schon angesprochen hat, zweifache ADAC GT Masters Champion, ein Mann, der ja das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring auch schon zweimal gewonnen hat, 26 erst ist, zusammen mit Ricardo Feller auf dem Abt Audi. Also wir haben 13 Teams mit 6 verschiedenen Marken. Mal gucken, was da auf der Fahrerseite noch passiert. Bei Gottfried Krasser warten wir auch noch auf die Verkündigung, wer seine beiden Lamborghinis einsetzen wird. Bei Project One warten wir noch drauf, wer neben Marco Wittmann den zweiten BMW M4 GT3 fahren wird. Ich finde, bei allen Schwierigkeiten, die wir mit allem hatten über den Winter, kann sich das jetzt schon sehen lassen, was da gelungen ist. Und ja, der ADAC wirklich auf dem Weg, die DTM zu retten. Ja, und wenn das dann so weitergeht, ich bin dann wirklich mal gespannt, diese Mischung aus etablierten GT3-Fahrern, auch René Rast wird ja wieder am Start sein, auch wenn er eine Überschneidung mit der Formel E haben wird, er wird dann nicht in Stanford fahren, die beiden Rennen auslassen müssen. Das ist für mich ein Gedicht, was wir da bisher zusammengekriegt haben. Ja, und ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich tierisch auf die Saisonstart in Ausschusslegen.
Das sollte man vielleicht noch auch zum Abschluss sagen, natürlich für gerade Deutschland, aber auch für Europa. extrem wichtig, dass so eine Markenserie, die ja eigentlich motorsportliches Kulturgut ist seit 30 Jahren, dass es die weiter gibt. Und da müssen wir alle Beteiligten, und da schließe ich mich Eddies Worten an, wirklich vor den tiefen Verbeuger machen. Ein Bückling, zieht das Kappe, würde Niki sagen, dass das alles so spät jetzt noch so zusammenkommt, ist wirklich klasse. Und im Übrigen sollten wir sagen, beim Team Bernhard, Porsche-Team, ist ein Heinrich am Start. Laurin Heinrich.
Ja,
aber
ja,
ich muss sagen, weder verschwistert noch verschwängert. Ich hoffe, dass der Name ihm allerdings beflügelt. Er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Porsche Junior und wird sein DTM-Debüt geben. Und insofern klingeln da meine Ohren bei jedem DTM-Rennen in diesem Jahr zweimal.
Nicht, dass du die Latte zu hoch gelegt hast. Ich habe noch eine Abschlussfrage an Eddie. Wenn jetzt The Voice sagt, dass Audi in der DTM spart, weil sie, naja, die Kohle brauchen für die Formel 1. Jetzt ist mein Verständnis, da sparen, für die Formel 1 werden sie 100 Millionen brauchen, 150 Millionen, was weiß ich, also in dieser Größenordnung. Und bei der DTM sparen sie dann 500.000. Oder Eddie, wie sieht da die Größenordnung ungefähr aus? Weil mir kommt das, ja, ich habe gar keinen griffigen Vergleich jetzt, aber ich denke, das Wenige, was sie bei der DTM jetzt nicht ausgeben, das wird ihnen bei der Formel 1 nicht viel weiterhelfen.
Ja, das glaube ich persönlich auch. Also mir kommt das Ganze ein bisschen ideenlos und konzeptlos vor, denn man muss sich das ja mal angucken, allein aus dem Fahrerkader. Wenn wir jetzt mal nur die drei Namen nehmen, Nico Müller, René Rast und Kelvin van der Linde, die Audi aus dem Fahrerkader gestrichen oder verloren hat, aus welchen Gründen auch immer. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen merkwürdig und ich weiß nicht, ob da alles so ineinander gegriffen hat, wie es normalerweise in den letzten Jahren immer ineinander gegriffen hat. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich glaube auch, dass das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Und ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Klar ist halt auch, der R8 in der Evo-Stufe, so wie er jetzt eingesetzt werden wird im Jahr 2023, da läuft auch irgendwann die Homologation aus. Lambo hat ein neues Auto, Porsche hat ein neues Auto, Ferrari mit Emil Frey Racing hat auch ein ganz neues Auto. Audi müsste da schon was tun und die Zeichen stehen, glaube ich, bei Audi Motorsport so, dass es da nicht nochmal ein Update geben wird für den R8 GT3. Also von daher dürfen wir mal gespannt sein, wohin da die Reise gehen wird. Nur noch Kundensport kann ich mir eigentlich bei Audi Motorsport nicht vorstellen.
Ja, es ist natürlich auch ein bisschen ein Profit-Center. Auf der anderen Seite, wenn wir bei Mercedes, und da liegen die Zahlen so ein bisschen vor, geh mal davon aus, dass sie tatsächlich, lieber Jens, pro Fahrzeug eine Unterstützung 2023 geben von, also Kosten, deckelmäßig sind wir etwa bei 1 Million Unterstützung mit der zur Verfügung stehenden Autos plus technischem Support plus Ersatzteile plus Kohle. Also bei 1 Million pro Auto kannst du dann schon vorrechnen, dass das schon eine Menge Geld ist. Also auch da sollte man vielleicht mal nochmal mittelfristig dann denken. Nun sind wir froh, dass das DTM gerettet wurde. Aber ich glaube, in der GT3-Serie haben wir auch ein Problem, was wir in der MotoGP haben und ja auch in der Formel 1. Die Formel 1 hat mit dem neuen Reglement reagiert. Ich glaube, die Kostenentwicklung geht da auch schon, obwohl wir nicht mehr Class 1-Kategorie in der DTM haben, ein bisschen aus dem Ruder. Das werden wir weiter beobachten. Ob das dieses Jahr Einfluss haben wird, glaube ich eher nicht. Aber die Kosten sind schon auch für die beteiligten Hersteller DTM auf Dauer ein Thema. Auch wenn wir wissen, dass GT3-Autos ja nicht nur in der nationalen Rennserie der DTM eingesetzt werden, sondern Europa und weltweit. Aber es wird zu viel Entwicklung betrieben. Man muss das ein bisschen stoppen. Und die Formel 1 hat es ja ganz gut vorgemacht mit Kostendeckel und dergleichen. Es gibt Möglichkeiten, sowas ein bisschen einzubremsen. Denn in diesen wirtschaftlichen Zeiten mit dem Krieg in Europa, mit Problemen mit den Lieferketten, ist es für die Industrie, ist es für Sponsoren, ist es für Teams echt schwer.
Word. So, wir wünschen Eddie auf jeden Fall eine unbeschwerte Fahrt nach Frankreich. Hoffentlich vielleicht ein bisschen Neuschnee sogar. Ich stelle mir Eddie mit den Powderskiern ganz, ganz geschmeidig vor. Eddie, vielen, vielen Dank. The Voice hat es noch nicht überstanden, denn am Wochenende geht die Formel 1 Saison los. Ich hätte es fast vergessen bzw. übersehen. Nach einer kurzen Pause.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Ja, wir machen weiter mit der Formel 1, mit einem Solo für Stefan de Vois-Heinrich. Stefan Ehlen bringt seine Reifen noch an, mit denen er ins Qualify gehen wird. Philipp Schneider hat Geburtstag, Ernst Haus-Leitner kurzfristig nicht verfügbar. Die kommenden Wochen, Christian Nimmervoll, wir werden sie alle wieder reinholen zur Formel 1. Ich fange mal so an, de Vois. Zwei Schüler von mir haben mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe es nämlich gar nicht so auf dem Zettel gehabt, dass es diesen Wochenende losgeht. Und die zwei Schüler sagen zu mir Folgendes, und zwar unisono. Es sieht so aus, als ob Williams und Haas gar nicht mal so schlecht wären in diesem Jahr. Hast du da nähere Informationen? Also Haas hat ja im letzten Jahr schon ab und zu mit Magnussen ein bisschen was gerissen. Williams hat gar nichts gerissen. Hast du Hoffnung für die Teams von Williams und Haas in diesem Jahr?
Also bei Williams momentan eher noch nicht, wobei wir alle wissen, dass das Kaffeesatzleserei ist. Diese drei Testtage in Bahrain sind natürlich im Grunde für eine Formel-1-Weltmeisterschaft als Königsklasse auch tatsächlich zu wenig. Zumal wir sechs Fahrer haben, die das Team gewechselt haben, die brauchen sehr viel mehr Kilometer. Und auch wenn wir letztes Jahr 2022 ein neues Reglement hatten und diese meisten der Autos jetzt einfach eine Evolution sind, also eine Weiterentwicklung des Vorjahresfahrzeugs, brauchen natürlich auch die Ingenieure sehr viel mehr Daten, als wir bisher erreicht haben. Insofern ist es ein bisschen eine Wundertüte und Kaffeesatzleserei. Da sind wir ja aber talentiert.
Ja.
Ich freue mich tatsächlich, wenn der Stefan Ehlen auch wieder da ist. Der hat jetzt im Kiwiland in Neuseeland auf den Spuren von Bruce McLaren, von Chris Amon, bisschen geguckt, was da los ist. Es gibt außerdem dieser Insel wahnsinnig viel Motorsport, nicht nur in der Geschichte, sondern auch bis heute. Wir haben auch in der australischen V8-Tourenwagenmeisterschaft fantastische neuseeländische Rennfahrer. Also ich bin da gespannt, was er nächste Woche erzählen wird. Und dann werden wir natürlich auch genau auf diesen großen Preis von Bahrain gehen. Klar ist, es ist eine extrem anstrengende Rennstrecke für die Reifen. Pirelli hat deswegen auch diesmal nur die härtesten Mischungen mitgebracht. Der relativ raue Asphalt auf der 5,4 Kilometer langen Piste ist wirklich heftig. Stresst enorm Bremsen und Reifen. Und insofern ist es vielleicht auch ein bisschen atypisch, wenn man da testet. Barcelona, du erinnerst dich, Jens, Barcelona war früher der dauernde Test. Ja. Und auch auf dem alten Österreichring haben sie sehr viel mehr getestet. Jetzt ist es eben Bahrain aus Temperatur, aus meteorologischen Gründen und aus Kohlegründen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir ein noch engeres Mittelfeld haben werden. Und damit sprechen wir das Haas-Team an. Bei Williams sieht es so aus, dass sie sowohl bei den Simulationen für eine schnelle Runde wie auch bei den Long Runs, also dann mit vollem Tank über einen Stint einer Renndistanz, eigentlich wieder Letzte sind.
Okay.
Da fehlt es offenbar immer noch an den Strukturen, brauchst noch mehr Ingenieure, brauchst mehr Manpower. Aber da ist ein Prozess, der angestoßen worden ist. Und ich denke mal, dass die nicht ganz so abgeschlagen hinten sein wird. Vielleicht gibt es bei kuriosen Wetterungsbedingungen und wenn irgendwie zu viele Reifendefekte mal sind, weil man mit dem Luftdruck zu sehr experimentiert in der Formel 1, vielleicht gibt es dann für Williams die Chance, tatsächlich mal Punkte zu holen. Haas mit Nico Hülkenberg haben am zweiten Testtag in Bahrain wirklich, man kann sagen, ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, nämlich 5 schnellste Zeit. Und da ist die Frage, wie gut ist das Auto tatsächlich im Vergleich zur Konkurrenz? Was uns ein bisschen überrascht hat, ist, dass Mercedes geschwächelt hat. Wir gingen eigentlich davon aus, nach dem Desasterjahr in der letzten Saison, haben die tatsächlich jetzt die großen Probleme in den Griff bekommen. Wir haben George Russell gesehen, du erinnerst dich, Ende der Saison dann sogar noch einen Grand Prix gewonnen. Die zweite Saisonhälfte für die Stuttgarter waren wirklich gut. Und ich hatte gedacht, dass die daraus tatsächlich ihre Konsequenzen ziehen. Sie haben ordentlich Probleme und sind momentan wahrscheinlich nur dritte oder vielleicht sogar nur vierte Kraft. Denn Aston Martin hat uns wirklich positiv überrascht. Und es wird nicht nur Andreas Schlager gern sehen, dass hier Fernando da vorne mit dabei ist. Der gilt so ein bisschen als Geheimtipp, trotz seines fast schon biblischen Formel-1-Alters. Mit, ich glaube jetzt, was ist er, 43, 44, hat offenbar sich intensiv körperlich vorbereitet auf die Saison, wenn du älter wirst. Das kennen wir beide ja auch, auch wenn wir natürlich, Jens, kurz vor dem allerbesten Alter sind. Aber man muss ein bisschen mehr tun, um in Form zu bleiben. Aston Martin darf aber, glaube ich, beim einen oder anderen Rennen vielleicht sogar mal vom Podium träumen. Da wird die Arbeit, die Sebastian Vettel in den letzten Jahren geleistet hat, geht jetzt so langsam auf. Bei Mercedes ist jetzt schon klar, dass die selber merken, dass sie mit ihrem Weg Stärken behalten und Schwächen abstellen, wohl offenbar doch nicht ganz so erfolgreich waren, denn sie haben sogar schon angekündigt, jetzt zum Saisonstart Updates zu bringen. Also technische Verbesserung, neuer Mercedes-Flügel und dergleichen, was immer ein Zeichen dafür ist, dass du offenbar momentan nicht genau weißt, wo du stehst und dass du in Panik bist.
Ja, lass mal ganz kurz, ganz kurz fragen. Es gab ja vor ein paar Tagen das Gerücht, weil Lance Stroll möglicherweise nicht wird fahren können. Hast du auch nur eine Sekunde dran geglaubt, dass Sebastian Vettel sagt, ach komm, das erste Rennen fahre ich für Aston Martin?
Nee, habe ich nie dran geglaubt, weil der wird sich das nicht antun. Er hat jetzt weder bei der Entwicklung vorher in der Fabrik noch bei den Tests in Bahrain ist er gefahren. Warum sollte er sich das antun? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das war eine schöne PR-Meldung, schöner Luftballon, den man da rausgelassen hat. In Deutschland als erstes auch verbreitet von der Zeitung, den ganz großen Buchstaben. Also ein wirkliches Motorsport-Fachblatt. Insofern war klar, da ist überhaupt nichts dran. Was ein bisschen komisch ist, dass wir nicht genau wissen, was mit dem Lance Stroll ist. Auch bis heute hat dieses Team keine Update gegeben. Man spricht davon, dass nicht nur ein Handgelenk, sondern beide Handgelenke gebrochen sein sollen bei diesem Mountainbike-Unfall. Und das kurz vor Saisonstart ist natürlich eher Punkt. Und da kommt es darauf an, wie stark die Handgelenke gebrochen sind. Es scheint tatsächlich zu sein, dass er ordentlich abgeflogen ist und nach vorne sich überschlagen hat mit dem Mountainbike bei einer Bergabfahrt und dann wohl mit den Armen versucht hat zu bremsen, was eine ungute Idee ist. Ist die Frage, wie kompliziert sind die gebrochen? Also es ist sicher, Bahrain wird er nicht fahren. Die Frage wird aber sein, wie lang ist der draußen? Weil das Team natürlich ein bisschen schwächen würde, das ist klar.
Okay, ich habe dich unterbrochen bei Ferrari, wo ich ja immer denke, die sind zu Beginn des Jahres deutlich besser als sie dann am Ende sind.
Und Trainingsweltmeister, erinnerst du dich ja auch noch aus den 70er, 80ern.
Werner Grissmann war Zwischenzeitweltmeister. So, ja. Werner Grissmann immer beste Zwischenzeit, dann ist ihm die Luft ausgegangen. Aber irgendwie ist es ja auch bei Ferrari so gewesen die letzten Jahre. Antizipierst du ein längeres Mitstreiten um den Titel? Oder, jetzt hast du gesagt, Mercedes wird nichts reißen. Aston Martin hat Mercedes vielleicht überholt, aber natürlich immer noch weit weg von Red Bull. Muss man wieder davon ausgehen, dass Max Verstappen dass er sich nur selbst schlagen kann.
Ja, momentan sieht es so aus, also ganz klar, das Formel-1-Jahr ist noch wirklich jung, das Jahr 2023. Wir haben jetzt diese Testtage gehabt, aber klar ist, dass Red Bull in einer beeindruckenden Verfassung ist und als haushoher Favorit, vor allem mit Max, in die neue Formel-1-Saison geht. Sergio Perez hat mit Abstand die schnellste Rennrunde hingelegt in der Testwoche, und zwar mit härteren Reifen als Lewis Hamilton. Und geh mal davon aus, der Reifenunterschied zwischen den unterschiedlichen Mischungen sind nochmal 0,4 bis 0,5 Sekunden pro Runde. Und geh davon aus, dass der Weltmeister, das Max Verstappen, immer noch so 3 bis 5 Zehntel schneller fahren kann als Perez. Wir haben auch gesehen, der Titelverteidiger hat gar keine schnelle Runde gedreht, weil er gesagt hat, das sind eh nur Showrunden, brauche ich gar nicht. Das Selbstbewusstsein ist da, der neue RB19 funktioniert. Und bei Ferrari, die müssen auch jetzt wieder nachsitzen, denn es ist erneut wie da in der zweiten Saisonhälfte im letzten Jahr. Das Reifenmanagement ist das Problem. Und wir haben ja gerade schon gesagt, Bahrain geht stark auf die Reifen. Der Speed auf einer Runde ist okay, haben wir im letzten Jahr auch gesehen. Es gab ja für Leclerc die ein oder andere Pole Position. Aber über die Distanz bauen auch mit dem Auto 2023 aus Maranello, bauen die Reifen zu stark ab. Aber natürlich hat die Formel 1 Fangemeinde große Hoffnung, dass die ein bisschen näher rankommen. Ich sehe aber nicht momentan Ferrari als nahe Red Bull Jäger. Dazu war tatsächlich Max Verstappen zu souverän.
Eine Sache, die ich nicht verstanden habe, ich habe vor ein paar Tagen, meine ich, gelesen, dass Bernie Ecclestone gesagt hat, ja, wenn Mick Schumacher in einem besseren Team gewesen wäre, dann wäre er jetzt schon Spitzenfahrer. Und jetzt lese ich heute, dass Bernie Ecclestone gesagt hätte, angeblich hätte ihm auch kein besseres Cockpit oder hätte ihm kein Cockpit mehr gegeben. Ja, was denn nun?
Gehen wir mal davon aus, er ist, sagen wir, Jahrhunderte älter als wir.
Ja, das ist wahr.
Also er ist jetzt in einem Alter, wo du sagen musst, ob er das alles noch richtig zusammenkriegt, ob da die ganzen Dinge, die Neuronen noch richtig laufen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber klar ist bei ihm, dass er natürlich auch in die Schlagzeilen immer wieder kommt. Und klar ist auch, wer hat diese ganzen verschiedenen Aussagen von ihm unter die Leute gebracht, auch wieder die Boulevardmedien.
Ja, okay. Ja.
Also insofern, klar ist, und da mit einer Aussage hat er wohl recht, würde es Michael Schumacher gut gehen und wäre er nach wie vor, wenn auch als Berater hinten tätig, glaube ich, wäre Mick inzwischen, hätte er ein festes Cockpit für dieses Jahr. Nach wie vor sollten wir aber sagen, jetzt bei Mercedes dabei zu sein und bei einem großen Team zu lernen, ist, glaube ich, tatsächlich kein großer Rückschritt für ihn, auch wenn er nicht fährt und kein Vollzeit-Cockpit hat. Wenn er die Chance jetzt in diesem Jahr wirklich nutzt, da mit tollen Technikern, mit zwei Superfahrern, mit Lewis Hamilton und George Russell tatsächlich im Simulator auch zusammenzuarbeiten, dort zu lernen, dann kann das seiner Karriere eigentlich nur gut tun, als weiter in einem mittelprächtigen Team hinterherzufahren. Also es ist zwar ein Make-or-Break-Jahr für Mick, das ist überhaupt gar keine Frage, und er sollte dringendst versuchen, im nächsten Jahr dann wieder ein Cockpit zu bekommen. Aber nun wollen wir das Jahr mal abwarten und nicht die Pferde zu sehr scheu machen.
Ein Wort vielleicht auch noch zu einem Mann, den wir letztes Jahr ja so ein bisschen auch beleuchtet haben, aber jetzt ist er wirklich dabei, nämlich bei McLaren. Oscar Piastri, du kennst ihn, glaube ich, ein kleines bisschen besser schon. Der hat natürlich mit Lando Norris einen Mann, der im vergangenen Jahr oder in den vergangenen beiden Jahren Daniel Ricciardo zum Verzweifeln gebracht hat. Was erwartest du dir von Piastri?
Also ich glaube, dass der tatsächlich relativ schnell Anschluss finden wird und Lando Norris ordentlich Gegenwind geben wird im Team. Der Typ ist wirklich gut und er scheint tatsächlich, auch wenn es da einen riesen Bohai gab, wie bei dir bei Sportradio im Verlauf des letzten Jahres ja auch ausführlich beschrieben und erklärt. Es ist wirklich, das gab es in der Formel 1 noch nie, dass ein Fahrer, der noch kein Formel 1 Rennen gefahren hat, tatsächlich so viele Juristen in Bewegung gesetzt hat, für so viel Aufregung gesorgt hat. Also er ist natürlich eine Verheißung für McLaren, aber McLaren hat selbst Riesenprobleme. Und bei Lando Norris hatten wir bei dem Bahrain-Test jetzt so langsam den Eindruck, er hat einen langfristigen Vertrag mit Zak Browns Team in Kiwi Gelb oder Orange. Aber klar ist, die haben echt Probleme. Die haben ihre Aerodynamikziele verfehlt. Die brauchen jetzt ganz offensichtlich, läuft hinten eine aggressive Entwicklung her. Also die haben ganz offenbar über den Winter bisschen in die falsche Richtung gearbeitet. Und eigentlich wollte man die Lücke zu den Top-Teams ja verringern, aber man ist, glaube ich, ein bisschen zurückgefallen. Und da ist dann am Ende zunächst mal, wenn du nicht konkurrenzfähig bist, relativ wurscht, ob der Lando oder der Oscar die Nase vorne hat. Das ist dann zweitrangig. Die müssen erstmal mit technisch ein bisschen vorankommen. Und die gehören ganz klar McLaren zu den Verlierern der Bahrain-Tests.
Gut. Ja, also am Sonntag geht's los. Wir freuen uns da. Natürlich schon drauf, wann es müsste 14 Uhr sein, glaube ich, oder wann ist das Rennen? Ja, Sonntag 14 Uhr, ich verpasse das ja gerade im frühen Stadium, und wenn die Rennen nicht in Europa sind, da kommt man ja manchmal ein kleines bisschen durcheinander. Jetzt muss ich dich schon nur, ich muss dir noch eine Frage stellen, du kannst doch gerne die Antwort verweigern, aber das würde mich nur interessieren, was das journalistische Ethos angeht, weil du ja Andrea Schlager erwähnt hast, die bekanntlich die Lebensabschnittspartnerin von Fernando Alonso ist. Da ist mein Verständnis, dass das eine tolle Sache ist, aber die Konsequenz müsste natürlich sein, dass Servus TV jemand anderen zu den Rennen schickt. Siehst du das genauso oder bin ich da zu kritisch?
Also per se würde ich sagen, von der Theorie hast du, glaube ich, recht, aber wir gehen ja auch davon aus, dass zum Beispiel ein Niki eine Weile tatsächlich für RTL gearbeitet hat. Und teilweise noch
gleichzeitig in Amt und bei Mercedes war. Ja, okay,
stimmt. Gleichzeitig bei Mercedes war. Nur kann man sagen, okay, der Niki ist eine Weltgestalt gewesen, überhaupt gar keine Frage. Wo ziehst du die Linie? Und das ist im Grunde ja deine Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das, wenn man sieht, wie Andrea tatsächlich in den letzten Jahren ja sehr gut gearbeitet hat, sowohl in der Formel 1 wie auch bei MotoGP, dass das, glaube ich, okay ist. Aber du hast völlig recht, ein Chefredakteur muss sich diese Frage stellen. Offenbar ist man bei Servus TV der Meinung gewesen, dass sie vielleicht auch ein paar nähere Infos dann von Fernando über Aston Martin kriegt. Es ist, man muss es sagen, im Sportjournalismus nicht unüblich, dass man Leute auch mit als Co-Kommentatoren oder als Moderatoren oder Moderatorinnen einbaut, die in der einen oder anderen Form auch emotional beteiligt sind. Aber ich habe auch gelernt in meiner Journalistenschule, dass sowas eigentlich nicht geht.
Gut, der Voice. Nächste Woche also haben wir dann ein ganz großes Formel-1-Segment, glaube ich, machen. Mhm. Da gibt's dann ganz viel zu besprechen. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Fernando Alonso. So der Robin auch, mein Sohn, der allerdings ein bisschen ins Leclerc-Lager gewechselt ist die letzten Jahre. Ich weiß auch nicht warum, aber mich würde es natürlich sehr freuen, wenn du recht hast mit deiner Einschätzung und Aston Martin da ein bisschen weiter nach vorne kommt. Und Lance Stroll, den braucht niemand, ich auch nicht. Aber wir sind sehr, sehr gespannt. Ich danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 599.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
Alles gut.
Big Show 599. Alles gut, sagt er da, der Tom Heverlein. Servus, Tom.
Servus.
Und mit dir heute im Skiteil dabei ist Roman Stelzl.
Servus, hallo.
Guten Abend, Roman. Servus. Roman, erinnerst du dich bitte an jenen Slalom, ich glaube, es war in Zagreb, wo es wütende Proteste, möchte ich sagen, aus dem deutschen Lager gab. Bitte?
Ach so, Entschuldigung, ich dachte, den wütenden Proteste, wo es schlechte Wetter war. Entschuldigung.
Nein, die wütenden Proteste. Und jetzt, Jahre später, wenn ich die TV-Bilder so sehe, muss ich auch sagen, der Hirsch hat eingefädelt. Das war, glaube ich, Zagreb. Und irgendwie haben sie gesagt, naja, da ist er dann schon noch ein bisschen über den Stecken drüber gefahren, aber erinnerst du, war das Zagreb? Kannst du dich da erinnern? Ich glaube, der Neureuther hat Protest eingelegt.
Ja, also erinnern kann ich mich auf jeden Fall an die Geschichte, aber ich war es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, es war, ich wüsste es nicht, ob es Zagreb war, ehrlich gesagt. Also da kann ich aber die Geschichte erinnern, mich auf jeden Fall.
Es war Zagreb und es war vor 11 Jahren, Jungs.
Also hast du recherchiert, weil ich dir gestern angekündigt habe?
Genau, so ist es, ja. Ich hab mir gedacht, wenigstens das muss richtig sein. Und ich weiß auch, kann mich auch erinnern, dass es damals, glaube ich, irgendeinen Maulwurf im ÖSV-Team gab, der dann zugegeben hat, ja, Herr Hirscher hat eingefädelt. Wir wissen's, alle wissen's. Nur keiner hat es funktioniert.
Naja, so. Und Tom, dann bleibe ich gleich bei dir. Als erstes mal, das Wochenende hat mir unfassbar gut gefallen, der Männer.
Ja.
Weil,
ja.
Also wir kommen gleich drauf, wie dieser Riesenslalom gesetzt war. Oder vielleicht war es die Kameraeinstellung, vielleicht war es beides. Dieses Starthaus, das ausgeschaut hat wie aus einem Wes Anderson-Film, weil es über diesem Starthaus nichts mehr gegeben hat. Also es hat wirklich so ausgeschaut, das ist der absolute Gipfel des Berges, großartig. Aber letzte Woche haben wir AJ Guinness gelobt. Jetzt muss ich sagen, Alter, es ist ein Heimrennen, meinetwegen, Grieche hin oder her. Aber der muss das zu 100% gemerkt haben, Tom, oder?
Ja, natürlich hat er es gemerkt. Ich glaube, die Läufer merken das auch. Also ja. Ich wüsste, du merkst doch, ob du jetzt mit dem, in dem Fall war es dann der linke Ski, ob du da auf der falschen Seite der Stange vorbeifährst.
Ja.
Also jeder von uns ist schon mal durch Stangen gefahren. Ich habe das auch mal gemacht, aber damals gab es noch keine Kippstangen.
Genau, bei mir auch. Ich kenne auch keine
Kippstangen. Sondern musste sich in Stenmark-Manier links oder rechts vorbeischummeln. Ich kann es letztendlich nicht abschließend beurteilen, aber ich glaube schon, dass die Läufer das merken, wenn sie dann eben nicht innen am Tor vorbeifahren, sondern wenn ihnen halt praktisch der Ski mal kurz nach links rausgeht, weil er halt einfach auf der falschen Seite des Tores ist. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Es sei denn, der hat so einen Adrenalin-Flash gehabt von seinem Lauf bis dahin, dass er wirklich gar nichts mehr mitgekriegt hat. Also er ist ja danach auch noch gefahren wie ein Geisteskranker, also als ob ihm alles wurscht wäre.
Ja, war so nach dem Motto,
ja. Jetzt ist eh schon egal. Jetzt zeige ich den Leuten nochmal, was ich drauf habe. Ja, also ich behaupte, er hat es gemerkt, aber beweisen kann ich es natürlich nicht.
Ja, und Roman, ich glaube, was man gesehen hat, da ist er dann schon im Ziel gesessen, irgendwie zusammengekrümelt fast, weil er genau wusste, dass er das Rennen nicht gewonnen hat. Es wäre natürlich eine schöne Geschichte gewesen, aber so war es halt einfach nicht. Fairness geht vor.
Ja, wie du sagst, also so einen ganz großen Jubel, ich glaube, den hat er ein bisschen unterdrückt. Also leider muss man es ihm, er hat es ja nachher im Interview auch gesagt, also wo er gesagt hat, ja, die Bilder sprechen nicht, sind nicht so gut für mich, ja. Sprechen nicht für mich. Und die Trainer haben mir an der Stelle auch gleich geschrien, Einfädler in die Walkie Talkies. Also ja, man, es war wahrscheinlich der norwegische Trainer, das könnte sein. Könnte ja. Natürlich sein, gell? so ein paar norwegische Trainer genau dort gestanden gesiegt, kommt genau geschrieben. Na, aber schade, ja. Ich mein, ob er es gemerkt hat, wahrscheinlich. Es wird nach der Reaktion zu urteilen, es gibt sicher Einfälle, die du nicht merkst, das ist, glaube ich, schon. Aber nach der Reaktion zu urteilen, glaube ich schon, dass er es gespürt hat, weil sonst wäre er hätte anders reagiert als jetzt zum Beispiel in Courchevel, wo er Silber geholt hat. Also ja, schade. Schade drum. Ja. Man wäre einfach eine coole Geschichte. Man ist ein super Typ. Also ich habe vor Courchevel die Chance gehabt, eine halbe Stunde mit ihm zu telefonieren in der Geschichte. Und er ist einfach ein lustiger Typ. Also ist durch und durch eine super Geschichte. Courchevel war Wahnsinn und ja, wahrscheinlich gehört es dazu, dass jemand so wie er disqualifiziert wird. Wahrscheinlich hat er um eine Hundertstel auch noch gewonnen, hätte gewonnen, jetzt hat er um eine Hundertstel dann nicht gewonnen und disqualifiziert, also hat die Hundertstel weg und dann disqualifiziert. Also man glaubt, solche Leute wie er mit so einer Geschichte, sechs schwere Knieverletzungen und das ganze Bremburium in Griechenland aufgewachsen, ich glaube, solche Typen brauchen solche Geschichten. Also man wäre natürlich auch cool, wenn er gewinnt, aber rein dafür, ich meine, er hat ja viel amerikanische Seite auch, oder? Durch die Mama. Also es ist ja so ein bisschen American Story auch, oder? Der gefallene Held, und wenn er es dann irgendwann gewinnt, ist natürlich noch geiler. Also coole Geschichte einfach.
Hat er mit dir die halbe Stunde auf Deutsch geredet schon, oder? Weil ich habe im ORF gesehen, der spricht ja richtig gut Deutsch.
Wir haben angefangen auf Deutsch zu sprechen. Also ich habe ihn da angeschrieben bei E-Mail, hat mir gerade die Nummer geschrieben. Und ich habe ihm dann eine Geschichte für die WM-Slalom eine Geschichte gemacht, eine größere noch. Und er hat dann angefangen mit Deutsch zu reden und er hat super Deutsch gesprochen. Er war eigentlich nur 4 Winter in Deutschland, in Österreich, also in Kaprun. Aber er hat mir es damals erzählt, er ist halt mit 12 daherkommen, mit seinem Papa mit, der da Skischule geleitet hat. Und die haben dann nicht Englisch reden können, die Jungen. Und er hat nichts mit denen reden können. Und er war dann ziemlich traurig. Und die einzige Chance, die er gehabt hat, war halt Deutsch zu lernen, so schnell wie möglich, damit er mit denen reden kann, mit seinen Freunden, oder? Und dadurch hat er halt so schnell Deutsch gesprochen. Und er ist ja ein wiffer Kerl, weil so schnell, ich kann es denn, weiß nicht, wie viel Gemeinsamkeiten Griechisch und Deutsch haben, aber dass er die Sprache so schnell lernt, ist schon beeindruckend. Also es ist, er spricht ja natürlich auch klar Englisch fließend, super. Also, aber er hat mit mir dann Anfang Deutsch gesprochen und danach haben wir Englisch geredet, weil ich gesagt habe, vielleicht geht's dann ein bisschen besser vor der Hand. Aber er ist einwandfreies Deutsch, also wahrscheinlich besser als so manche andere Athleten.
Ja, sprich bitte nicht so aggressiv die österreichischen Fahrerinnen an. Tom, bitte.
Ich wüsste nicht, dass Deutsch irgendwie verwandt ist mit irgendeiner anderen Sprache. Ja. Außer Schweizerdeutsch und Österreichisch. Ja,
genau, das ist das Einzige.
Also Griechisch jedenfalls nicht.
Tom, um noch ein Wort zum Slalom zu verlieren. Also für Leute, die sich nicht für den Skisport interessieren, schwieriges Segment, aber wir sind halt sehr, sehr tief drinnen. Ich noch weniger als ihr zwei. Ich habe die Läufe vom Linus nicht verstanden, weil ich habe nicht gesehen, wo der jeweils unten so viel Zeit verloren hat. Es kann nur sein, dass die Zwischenzeiten nicht gestimmt haben. Aber was hast du beim Linus gesehen?
Ich glaube, der Linus versteht es selber manchmal nicht, was er da fährt. Ja. Ich komme bei Linus immer wieder auf das zurück, was wir schon häufiger in der Sendung auch besprochen haben und was er ja auch selber sagt. Linus sagt ja, Slalomfahren ist zu, keine Ahnung, 80%, 90%, je nach Tagesform, Kopfsache. Und ich glaube ganz einfach, dass er mit manchen Situationen einfach nicht zurechtkommt. Also das hat ja schon in Courchevel, war das ja schon zu beobachten, also wie du den zweiten Lauf, den noch der eigene Trainer setzt, so verhunzen kannst. Ich weiß es nicht. Also und jetzt auch da wieder, ich habe keine Ahnung, was bei dem da gerade im Oberstübchen nicht funktioniert. Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, das was nicht funktioniert, aber wenn er schon selber immer sagt, das Ganze ist dann im sehr großen Teil Kopfsache, dann muss ich ihm vielleicht schon oder muss man sich vielleicht die Frage stellen, ob er dann auch mit der richtigen Einstellung da auch reingeht. Er hat ja immer auch in den letzten Wochen und Monaten immer häufig gesagt, das Wichtige ist halt, dass man die richtige Mischung aus Taktik und Angriff findet. Und er hat sie weder in Courchevel gefunden, noch jetzt da in Palisades Tahoe. Also ja, also manchmal denke ich mir, er macht sich vielleicht zu viele Gedanken. Der soll einfach runterfahren, weil er kann es ja. Das ist ja unbestritten und er ist mit Sicherheit vom Können, vom Talent her einer der Besten. Nur manchmal ist er halt vielleicht dann zu verkopft. Also anders kann ich es mir nicht erklären.
Naja, mich erinnert er vom Fahren her jetzt doch immer mehr an den Felix, ganz ehrlich. Oder liege ich da komplett falsch, Tom? Also diese Leichtigkeit.
Ich behaupte, dass der, was das angeht, wenn du ihn siehst und das Gesicht nicht siehst, könntest du tatsächlich meinen, es ist der Felix. Der Felix war ein bisschen kräftiger vielleicht, als es der Linus ist, aber so vom Stil her, von der Haltung, von der Position über der Bindung, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, er hat sich ja auch fraglos viel vom Felix abgeschaut. Also vom Stil her, von der Fahrweise her, auf jeden Fall, ja, würde ich dir zustimmen.
Wir gehen einen Tag nach vor. Roman und Blacky hat knapp, aber doch einen riesen Torlauf gewonnen. Also ich habe mit meinem Sohn, wir schimpfen immer gerne, einfach weil wir Österreicher sind, und irgendwann Anfang Jänner oder Januar, wenn man in Deutschland sagt, brüllen Robin und ich uns gegenseitig zu, was ist mit dem Schwarz los, der kann überhaupt nicht mehr Skifahren. Dann wird er in Wengen in der Abfahrt Sechster. Jetzt, dann ist ein Schladming schon sehr, sehr gut gefahren im Riesentorlauf, ist bei der WM für mich, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Roman, du warst leider nicht dabei, weil ich dich nicht eingeladen habe. Ha! Nein. und da, für mich ist er der Mann der WM gewesen, ganz ehrlich, und Tom hat jetzt nicht zu laut widersprochen, und jetzt gewinnt er den Riesenslalom. Erstens, Roman, hatte der Riesenslalom einfach von der Art und Weise, wie er gesteckt war, dieses Gelände auch so gut gefahren, und B, was ist los mit Blacky?
Ja, wenn er da Marco Schwarz ist einfach, wenn du es ja angesprochen, bei der WM jede Siegerehrung mitgemacht. Ich glaube, der Mann der WM wird wahrscheinlich auch Marco Odermatt sein, da wird man nicht dran vorbeikommen. Aber Marco Schwarz wird bei jeder Siegerehrung dabei gewesen sein. Top 6 in 5 Disziplinen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals geben hat. Es hat natürlich auch nicht immer so viele Disziplinen gegeben, ja. Aber dass es seit es gibt, oder glaube jetzt der 91, oder gibt es den Super-G, weiß ich nicht, ob es das ja jemals gegeben hat. Also top, er ist super, sie haben ihn ja länger aufgebaut. Der Marco Schwarz war ja immer ein Projekt, und er wird jetzt immer mehr ein Projekt. Dadurch auch, dass der Marco Pfeiffer, sein alter Slalomtrainer, jetzt der Chef ist, wird der immer mehr zu einem Gesamtweltcup-Projekt, zu einem Allrounder-Projekt, was auch wirklich funktioniert inzwischen. Gell? Was das Problem damit beinhaltet, er ist ja ein Typus, der sich dazu neigt, sich komplett zu überfordern, also das komplette Programm zu machen. Er war ja schwer betrübt zum Beispiel, dass er nach Wengen Platz 6 nicht in Kitzbühel starten durfte. Mhm. Im Nachhinein mit den Bedingungen wahrscheinlich doch gut, dass er es nicht getan hat, weil es wahrscheinlich mehr Kraft und mehr vielleicht auch mehr Risiko gewesen wäre als möglich als drinnen wäre. Aber wenn du ihm sagst, fahr jedes Rennen, der fährt dann auch jedes Rennen, gell? Also, und er kann auch jedes Rennen fahren. Also man ist einfach, ja, ist allrounder Typ. Ich weiß nicht, ob er in dieser Dichte an Top-Athleten, also man Kilde und vor allem Odermatt, der auch wahrscheinlich auch im Slalom das könnte, weil wieso sollte er es nicht können, ehrlich gesagt, wenn er alles andere so gut kann. Also schwer zu sagen, ob er da eine Chance hat, aber wenn der es einmal zusammenbringt, dieses Paket, diese Konstanz, die er jetzt hat, die er jetzt in der WM volle aufflammen lassen hat, wenn er das Paket länger behaltet, dann kann der schon im Gesamtweltcup mitfahren. Und er selber sagt, er hat immer geliebt, Speed schnell zu fahren, und das ist eigentlich, ja, mein Wengen war verkürzt, haben wir schon gesprochen darüber, aber cool, also dass das aufgeht. Mein Courchevel war jetzt auch kein, also Tom, du kannst gerne widersprechen, aber es war jetzt auch keine einfache Abfahrt, finde ich. Also das ist schon, da wirst du dann in den Schlusshang da einer gehen und so. Man, natürlich war jetzt keiner zu überwinden, war jetzt keiner, wo da dein Leben aufs Spiel oder zumindest deine Karriere oder deine Gesundheit aufs Spiel setzt, aber war jetzt doch fordernd, das ist schon, also ich meine, vielleicht ist es auch nicht deswegen entgegengekommen, weil der ganze Hang ja einfach die Eclipse technisch und technisch war. Aber super, also genau das, was er kann, hat er gezockt. Ja. Und man, der Riesentorlauf in Palisades Tahoe, der ist ihm natürlich super gelegen. Ja,
ja, und ich war dann ganz geschockt, wie er, ich glaube, auf Instagram gepostet hat, off to Aspen, weil er einfach nichts auslässt. Jetzt fährt er halt einfach mal in Aspen. Tom, hattest du noch eine Anmerkung, Tom?
Nö, ich wollte einfach nur zustimmen. Ich habe ihn ja letzte Woche schon abgefeiert. Ja, ich fand, für mich ist er trotz Odermatt der Mann der WM, weil bei Odermatt hattest du es ja eigentlich erwartet. Also jetzt nicht, dass er die Abfahrt gewinnt, aber dass er ein Mann der WM wird, das hattest du natürlich erwartet. Und bei Herrn Schwarz hast du es eben nicht erwartet. Roman kann ich ja nur noch zurufen. Ich habe in unserem lustigen internen Tipp den dann konsequent immer unter die ersten drei getippt. weil ich einfach der Meinung war, dass der mit dem Gelände einfach gut zurechtkommt. Und nein, das war jetzt nicht was, wo du dich massiv überwinden musst. Aber es war halt was, wo du halt einfach ein richtig guter Skifahrer sein musstest und wo du technisch sauber fahren musstest. Und das hat er halt relativ gut hinbekommen. Insofern, ja, also ja, alle Hüte runternehmen, die man hat, und sagen, Herr Schwarz, das war ganz großartig, was du da gemacht hast.
So, die Abschlussfrage für heute ist eine geografische, weil Roman, ich fürchte, dass Michaela Schifrin mit ihrer Geografie ein bisschen durcheinander gekommen ist, weil da sehe ich sie doch gestern oder vorgestern auf Instagram aus Kvitfjell und da erzählt sie mir irgendwas davon, dass Norwegen ja mittlerweile fast ihre zweite Heimat geworden ist und da klingen bei mir ja alle Alarmglocken. Hast du mir nicht gesagt, dass sie und der Kilde eigentlich den ganzen Winter über in Innsbruck wohnen oder in der Nähe von Innsbruck?
Naja, das also den ganzen Winter, glaube ich, über Weihnachten und Neujahr haben sie zusammen verbracht. Nicht hier, sondern ich meine, es ist ja wunderbar, dass ich das alles noch weiß. Und Alexander Omokilde ja gesprochen haben, in Kitzbühel sind wir zusammen gesessen. Sie haben nicht in Innsbruck, auf der Reiteralm haben sie ein paar Tage gemeinsam gehabt. Also diese Love Story, ich bin voll durch. also ich habe einige Tage auf der Reiteralm gehabt, weil es halt dann zufälliger da zusammen da trainiert haben in der Nähe. Und das Norwegen sieht Alexander Omokilde, was ich weiß, nicht, den ganzen Winter eigentlich nicht. Ja, einfach daraus, weil nach Norwegen fliegen. Er hat es ja angefangen mit der Corona-Zeit, hat es noch angefeuert, dass er da bleibt, weil es natürlich schwierig war, in Norwegen dann, haben ja auch ein Problem, die haben ja eigentlich nur Kvitfjell und Hafjell, dass da irgendwie trainieren können und die stellen ja auch nichts zur Verfügung, also abfahrtsmäßig, also die müssen ja auch irgendwo schauen, dass das ihre Trainingskilometer zusammenkriegen und ist dann einfach da und er ist immer da. Also und wenn sie ihn sieht, dann schätze ich mal, wird sie das hier tun. Also hätte mir gefreut, wenn es gesagt hat, Innsbruck ist mein zweiter
Ja, Tag. Ja, das hätte ich gern gehört, ja.
Das war doch einfach nur eine Metapher.
Da liest immer die Idee am Feuer in Arzl. Also solche Geschichten halt. Na, aber mit Norwegen, glaube ich, vielleicht ist die Familie oben. Vielleicht ist ab und zu bei der Familie oben, das kann natürlich sein.
Ich glaube, dass das nur eine Metapher für Kilde war.
Ja, genau. Aber ich muss jetzt noch ganz kurz nochmal nachfragen, wenn du sagst, du bist mit dem Kilde zusammengesessen, bist dann nur du mit ihm gesessen eine halbe Stunde und ihr habt gemeinsam einen Almdudler getrunken oder waren da mehr Leute dabei? Ich stelle mir den Kilde als unfassbar lässigen Typen leider vor.
Ja, Alexander Omokilde, ehrlich gesagt, ist wirklich sehr unkompliziert. Dafür, dass er so gut ist und so viel Erfolg in sich vereint, ist er wirklich sehr unkompliziert. Also, ich habe nicht einen Dudler getrunken, habe auch nicht eine halbe Stunde, bin 20 Minuten mit ihm gesessen. Habe ihn da zufällig vor Kitzbühel im Hotel, war irgendwie ein Medientermin und ich bin da noch hin und habe ihn dann noch getroffen, ob er noch Zeit hat. Und dann haben wir über alles Mögliche gesprochen, vor allem über den Verband oder über Kopfsponsoren. Ist ja auch ein Thema, er wünscht sich ja auch einen privaten Sponsor. Norwegen hat das nicht. Er ist ein unheimlich cooler Typ. Also ich habe inzwischen auch seine Telefonnummer. Also er lässt sich ja, man kann auch mit ihm Kontakt, also ich suche schon über seine Presseleute das zu machen. Er hat ja dann noch eine Marketingagentur. Aber er ist unheimlich unkompliziert. Also man kann dann mit ihm was ausmachen und ruft ihn dann einfach an, wenn er die Zeit dann ausgemacht ist. Also wenig so unkomplizierte, so erfolgreiche Leute kenne ich, ehrlich gesagt, also im Skisport.
Tja, und ich möchte jetzt nicht irgendjemanden ins andere Eck stellen, aber ich kenne einen österreichischen Abfahrer, von dem es heißt, dass er genau das Gegenteil sein soll. So, Abschlussfrage für heute, weil der Roman das sagt. Ich werde gewinnen, das ist mir schon klar. Tom, die beste Telefonnummer, die du in deinem Telefonbuch hast.
Die beste Telefonnummer, die ich immer... Also jetzt mal abgesehen von privaten Menschen, viel bedeuten. Du meinst sportlertechnisch,
ja, oder genau. Was?
Ja gut, da bleib ich beim Felix.
Ja, ist nicht schlecht. Felix ist immer ein Winner. Ich habe sie mittlerweile ja auch. Aber ich hab ihn natürlich noch nie angerufen, weil ich ihm versprochen habe, dass ich ihn nicht anrufe drauf.
Ja.
Roman?
Meine beste Nummer? Oh yeah. Also Felix Neurath auch inzwischen auch. Ich glaube, 2000 Nummern in meinem Handy. Ich kann es gar nicht sagen. Aber Kilde ist schon mal sehr gut. Kilde ist schon sehr gut, ja.
Kilde ist weit fahren.
Aber wer schlägt sie alle? Natürlich Michaela Schifrin. Und ich hab die Nummer von der Schifrin, die ich natürlich auch nur einmal benutzt habe und vielleicht stimmt sie auch gar nicht mehr, aber die hat mir damals der Kilian Albrecht gegeben, als Michaela Schifrin in der Big Show zu Gast war, 2016 war es, glaube ich. Und ich hüte sie wie meinen Augapfel. Natürlich werde ich sie nie mehr benutzen. aber allein, dass ich eine Nummer habe, die möglicherweise gar nicht mehr stimmt mich wiederum sehr froh.
Du hast jetzt eine Tapete draus gemacht, gibst ja, zu, oder?
Ja, das stimmt. Wer bei mir zu Hause aufs Klo geht oder ins Schlafzimmer, wird mit dieser zehnstelligen Nummer konfrontiert. Burschen, okay, großartig.
Okay, du weißt schon, wer heute die Trainingsbestzeit in Bridger gefahren hat, oder? Das weißt du bestimmt, oder?
Weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie gestartet ist, aber ich habe nicht gesehen, ist sie Bestzeit gefahren, oder?
Aber sowas von deutlich.
Echt? Naja, vielleicht. Ja. Warum fahren die Männer nicht in Quitfeld? Weil die jetzt in Amerika sind? Oder?
Naja, weil da gibt es so einen FIS-Präsidenten, der findet, dass die unbedingt in Amerika fahren müssen, oder?
Ah, okay.
Und das ist ja auch ganz wichtig, weil dass die Frauen in Quitfeld fahren, finde ich ja insofern ganz gut, weil erstens mal ist das eine Goldstrecke für uns Deutsche. Und das Zweite ist ja, die fahren dann hinterher wenigstens nach Åre, da ergibt es wenigstens einen leichten Sinn, ne, dass die halt so, ne, von Norwegen dann nach Schweden und dann irgendwann in Andorra landen, aber.
Die Männer fahren nach Kranjskagora, glaube ich, oder?
Die fahren noch in Kranjskagora, ja. Also, recht viel blöder geht's da wirklich nicht. Frankreich, Kalifornien, Colorado, Slowenien und dann Andorra. Also, das ist.
Aber ich sag nur CO2-neutral, gell?
Ja, ja. Ja, extrem, selbstverständlich. Na, die haben, glaube ich, den Zug vom Lake Tahoe bis nach Denver genommen, oder?
Ja, ganz sicher, ja.
Der Julian Schütter wäre mit dem Zug gefahren.
Ja, wahrscheinlich. Mit einem E-Bus.
Gut, Bursch. Ja. Gut. Großartig wie immer. Big Show 599 vielleicht oder ziemlich sicher hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's was draus. Pause.
Hallo, hier ist Gina Lückenkämper und ihr hört Sportradio 360.
Ja, und es geht weiter, wie jede Woche, wenn die Six Nations am Start sind. Und apropos am Start, das sind auch in dieser Woche wieder Nicolas Martin, gerade zurück aus dem Stade de France. Grüß dich, Nicolas.
Hallo.
Dann Jan Lüdiger. Grüß dich, Jan.
Hi.
Und Simon Jung. Was für ein Triangle. Servus, Simon.
Servus.
Nicolas, ich habe nichts gesehen, bis auf dieses eine Bild von dir aus Paris. Deshalb lehne ich mich genussvoll zurück und lausche, wie immer ergriffen.
Natürlich schade, Jens. Ne?
Ja, ja, also natürlich ist es schade, aber ich meine, ich habe ja auch die Formel E. Ich habe an diesem Wochenende herzlich wenig Sport gesehen. Warum eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Es wird sich sicherlich eine Ausrede finden. Vielleicht habe ich mal Zeit mit irgendwas noch Sinnvollerem verbracht. Ich bezweifle es. Bitte.
Und denn, Simon, wenn Jens eingeschaltet hätte am Samstag und am Sonntag, hätte er erstmal ein Spiel gesehen zwischen Italien und Irland. Das zwar am Ende 34-20 ausgeht für Irland, aber in dem Irland halt auch um den Sieg kämpfen musste. Die Italiener sind wirklich, man hat das Gefühl, die haben wirklich um ein Level aufgebaut verglichen mit den letzten Jahren und das sind jetzt richtig interessante Spiele.
Absolut, und Italien, ja, das Ergebnis am Ende ist recht eindeutig, aber es gab einen Zeitpunkt, das ist immer interessant, so ein Spiel dauert insgesamt 80 Minuten, Ball in Playtime ist ungefähr 35 bis 40 Minuten. Und es kommt dann auch so einzelne Aktionen an. Wenn Ignacio Brex diesen einen Ball, wo sie die 3-1 Überzahl haben, nicht kickt, sondern passt, dann kann Italien zu dem Zeitpunkt ausgleichen. Und dann, wer weiß, wie die Iren dann sich verhalten in den nächsten Minuten. Ne? Und dann hätte ich Italien an dem Tag auf jeden Fall zugetraut, auch dieses Spiel zu gewinnen, weil sie waren vom Niveau her nicht schlechter als Irland. Sie haben da wirklich mitgespielt, haben attraktives Rugby gezeigt. Man muss sagen, vor allem in Rom ist Italien einfach eine Augenweide.
So, jetzt muss ich ganz, ich bin gleich wieder weg. Aber Simon, sag mal wirklich auch im Rugby Ball, diesen einen Ball. Also wie wird da auch nicht, weil im Football sagt man auch Ball, obwohl es kein Ball ist. Also man sagt nicht Ei im Rugby. Oder würde der, ihr seid ja die Eierköpfe auch, würde man Ei sagen oder ist Ball das Gängige?
Man sagt immer Ball.
Immer Ball. Okay.
Ei ist die Form, aber es ist ein Rugby Ball. Also das ist, ja.
Schon ist der Österreicher wieder draußen. Weitermachen, Männer.
Ein Ball, der übrigens um einiges größer ist als ein Football. Also wenn man die beiden im Vergleich sieht, das ist krass der Unterschied. Die Italiener, Jan, sie machen Spaß, aber wurden halt auch, also Irland hat aber auch so gerade in der ersten Halbzeit konsequent auch Fehler bestraft. Also irgendwie noch einen kleinen Schritt in der Cleverness und dann können sie was werden für Italien.
Genau, das ist so das Bild, was sich nicht nur in dem Spiel ergeben hat, sondern eigentlich in den letzten Italien-Spielen allgemein. Sie laden den Gegner noch zu viel ein mit eigenen Fehlern. Wenn sie das abgestellt kriegen, zumindest mal stückweise, dann werden sie ja, dann werden sie Spiele gewinnen. Und dann werden sie auch mal solche großen Spiele gewinnen. Also das Spiel, auf das wir jetzt alle irgendwie bauen bei Italien, wird das nächste zu Hause gegen Wales. Die haben letztes Jahr in Wales gewonnen. Aber ja, wenn du mal cleverer spielst, wenn du mal fehlerfrei bleibst, dann gewinnst du auch mal gegen Irland oder England oder Schottland oder Frankreich. Also das wird passieren in absehbarer Zeit.
Ja, vielleicht ist die kleine Zeitenwende auch so ein bisschen, also bei France 2 haben sie ja zwei Kommentatoren-Crews für Rugby und die Nummer 1-Crew macht halt Frankreich und halt an dem Tag, wo Frankreich nicht spielt, ein anderes Spiel und bisher wäre es immer so gewesen, die Nummer 1-Crew wäre halt bei Wales gegen England gewesen und Italien gegen Irland hätte die Nummer 2-Crew gemacht und jetzt war die Nummer 1-Crew halt in Rom und vielleicht ist auch das ein Zeichen, dass man Italien mehr zutraut, Jan, ne? Also so langsam, es kommt überall an.
Ja, absolut. Also es wird sehr positiv überall aufgenommen. Du siehst es ja, also Kommentatoren sind jetzt die eine Sache, ne? Aber du siehst es vor allem auch daran, dass Irland nicht mehr so eine komplette B-Mannschaft ins Rennen schickt. Das war die letzten Jahre eigentlich immer so. Also gerade Irland, wenn die gegen Italien gespielt haben, dann haben wirklich nur die Jungs aus der zweiten Reihe eine Chance bekommen. Diese Wechsel waren jetzt sehr, sehr überschaubar. Sie haben mit ihrem vielleicht B-Spielmacher-Duo gespielt. Das lag aber auch an der Verletzung von Johnny Sexton. Und dementsprechend zeigt das, mit wie viel Respekt die Gegner jetzt rangehen. Das ist eigentlich noch das größere Zeichen.
Also die Iren gewinnen mit Bonuspunkt in Italien, bleiben ungeschlagen und vorne in der Tabelle bei diesen Six Nations. Danach das Spiel zwischen den Teams, die im Herbst ihre Coaches ausgetauscht haben, Wales gegen England. Das Spiel, das stattgefunden hat, obwohl ein Streik drohte, da hatte der Kapitän der Waliser ja nachdem es eine Einigung gab, gesagt, also Ken Owens, wir müssen aufhören, die Lachnummer des Weltrugbys zu sein. Nun haben sie also England zu Hause gehabt, Simon. Am Ende ist es ein 20-10 für England, das aber lange Zeit enger war, war es ein Schritt in die richtige Richtung, eben auf diesem Weg nicht mehr die Lachnummer zu sein, als die man sich in Wales anscheinend jetzt wahrnimmt.
Ah, dieses eine Spiel, das wäre niemals so sehr davon betroffen gewesen, weil England gegen Wales immer so besonders ist und vor allem in Cardiff, da werden die Waliser immer top motiviert sein. Ich glaube, dass das walisische Rugby vor noch viel, viel schwereren Zeiten steht, dass wir in den nächsten Wochen noch mehr drüber erfahren werden. Es gibt Clubmannschaften, die Verträge nicht verlängern können, bei denen man nicht weiß, ob sie nächstes Jahr überhaupt noch existieren werden. Und seit Jahren sagt man ja, da ist eine goldene Generation bei Wales, aber es kommt nichts nach. Und jetzt sind wir leider an dem Punkt, an dem die Spieler der goldenen Generation nicht mehr effektiv sind auf dem Feld, was man auch gesehen hat am Wochenende. Und jetzt muss Wales den sauren Apfel beißen und sich neu strukturieren, sowohl in der Mannschaft als auch im Verband. Da kommen ein paar harte Jahre auf die Waliser zu, da bin ich mir sicher. Sie haben mit Warren Gatland den richtigen Coach dort. Sie haben ihn zurückgeholt. Ich fand Wayne Pivac auch nicht verkehrt. Jetzt wissen wir auch, dass es nicht nur an ihm lag. Aber für diesen Neuaufbau ist Warren Gatland der richtige Mann. Das Spiel gegen England war aus walisischer Sicht, also ich habe noch nie eine walisische Mannschaft zu Hause so chancenlos gesehen gegen England. Also vielleicht mal gegen Irland oder eine andere überlegene Mannschaft, aber gegen England haben sie es eigentlich immer geschafft, dass es ein super spannendes Spiel ist, in dem beide Mannschaften am Ende irgendwie gewinnen können oder die Waliser die Engländer fertig machen. Aber auch wenn das Spiel auf der Punktetafel ausgeglichen war, Großteil der Partie, hat für mich England das Spiel sowas von dominiert. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich da das Gefühl, Wales könnte das Spiel gewinnen. Und das ist aus walisischer Sicht echt schade.
Ja, und das Publikum hatte anscheinend denselben Eindruck, weil Jan, wenn man bedenkt, wie ruhig es nach 20 Minuten war, schon besorgniserregend. Wie gesagt, es war eng auf der Anzeigetafel. Die Waliser haben auch kurz nach der Halbzeit kurz geführt, aber ja.
Ja, aber das ist halt dann auch die Entwicklung, ne? Also es war kein schönes Jahr 2022 aus sportlicher Sicht. Du hast zu Hause gegen Italien und gegen Georgien verloren als Wales. Da denkst du dir als walisischer Rugby-Fan auch so, ja gut, dann brauche ich halt nicht mehr zu kommen. Und wenn dann noch dieses ganze Gedöns ist mit möglichem Spielerstreik und unsicherer Zukunft, dann musst du eigentlich fast froh sein, wenn das Stadion überhaupt noch irgendwie voll wird und die Stimmung leidet drunter, aber ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann in absehbarer Zukunft, wenn das nicht deutlich besser wird, auch da mal ein paar Sitze frei bleiben.
Also Wales, also das Sorgenkind, dann übrigens nicht nur in den Six Nations, sondern dann auch bei der WM Ende des Jahres in Frankreich, beziehungsweise September, Oktober. Gut, dann also die Waliser, die jetzt übrigens Zehnter in der Weltrangliste sind, so schlecht waren sie noch nie gerankt. Gut, also dann da die beiden Spiele und dann hatten wir Frankreich, Schottland am Sonntag, Jan. Wir haben einen französischen Versuch, dann bei der nächsten Aktion holt sich ein Schotte eine rote Karte ab. Nach 7 Minuten oder nach 6 Minuten sind die Schotten also zu 14. Es kommt direkt hinten dran der nächste Versuch der Franzosen und Christian und ich, wir sitzen da auf der Tribüne und denken uns, this could get ugly. Aber wir müssen Herrn Awas danken, der einen dämlichen Kopfstoß verteilt und dann war es 14 gegen 14 und dann wird es auch irgendwann ausgeglichen.
Ja, dann kam aber ja erstmal nochmal ein französischer Versuch. Dieses Spiel hatte auch echt viel zu bieten, weil, also diese zwei roten Karten, ne, das war völliger Wahnsinn, weil der Gilchrist, der als erster geflogen ist von den Schotten, der ist schon beim allerersten Tackle eigentlich genauso hoch rangegangen, nach 14 Sekunden, da habe ich Simon, der das Spiel kommentiert hat, noch geschrieben, Alter, wenn der 2 Zentimeter höher tackelt, dann ist das Spiel für den nach 14 Sekunden vorbei. Und dann fliegt er halt mit dem gleichen Tackle im Endeffekt 4 Minuten später vom Feld. Also ich frage mich wirklich, wie einem sowas als Profi passieren kann. Das ist
Play smart Rugby.
Ja, und was der Awas macht, ist am Ende des Tages noch dümmer. Und wir haben das auch bei uns bei den Eierköpfen diskutiert, noch gefährlicher im Endeffekt, weil Gelange, der ja von Gilchrist getackelt wird, der kann sich auf den Einschlag quasi einstellen, der sieht das Tackle kommen, das sieht der schottische Gedränge halt eben nicht, als der Awas ihm da einfach auf den Kopf drauf springt. Also zwei höchstgradig dämliche Aktionen und für die Schotten so ein bisschen bitter, dass die Franzosen da so früh diese 3 Versuche gelegt haben, weil danach war Schottland die eindeutig bessere Mannschaft in diesem Spiel, aber halt erst danach. Also Schottland war eigentlich schon nach dem 2. Versuch. Ab dem 2. Versuch war Schottland die spielbestimmende, die dominante, die viel, viel bessere Mannschaft. Aber so einen Rückstand in Paris, den holst du halt da nicht mehr auf. Ne? Da muss man realistisch sein. Auch wenn sie irgendwann mal dran waren. Da kann sich der Grant Gilchrist mal an die eigene Nase fassen, weil er hat halt die Mannschaft vorne erstmal mega geschwächt. Und müssen sie irgendwie aufarbeiten. Das war so ein bisschen wie so ein italienischer Start, ne? Machst irgendwie, hast schön die Tore offen, lässt den Gegner ein paar Mal durchlaufen und dann fängst du an zu spielen. Das geht halt nicht. Du musst deine Leistung über 80 Minuten bringen. Und wenn das passiert wäre und diese Aktion von Gilchrist ausgeblieben wäre, hätte Schottland vermutlich in Frankreich gewonnen.
Wie war es denn im Stadion, Nicola? Also für mich war auch die Stimmung, also Stade de France war nicht so laut, wie wir das aus letztem Jahr kennen.
Ich kann dir sagen, in der zweiten Halbzeit war es ziemlich leise, ja. Als die Schotten wirklich immer wieder angerannt sind, das war tatsächlich, da hast du gemerkt, dass das Publikum auch ein bisschen unsicher war. Ich meine, wie gesagt, weil es heißt losging wie die Feuerwehr. Das ist halt Versuch. Und du hast halt das Gefühl, die sind physisch überlegen und die überrollen das und das wird Walk in the Park und dann ist es das dann doch nicht. Und wie gesagt, die zweite Halbzeit, die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren wirklich auch unangenehm aus französischer Sicht. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert, habe ich das Gefühl. So irgendwie, die kommen immer so ein bisschen lahm aus der Halbzeit. Und gut, am Ende macht's halt Ficou in der letzten Sekunde, holt noch den Offensivbonuspunkt, alle sind glücklich, aber ja, das Publikum war zwischendurch relativ verunsichert. Und sagen wir es mal so, also ich weiß nicht, wie das für Awas jetzt weitergeht, also für den Rest der Six Nations, der jetzt gesperrt, weil er 4 Wochen Sperre bekommen hat, Simon, aber also ich weiß nicht, ob das jemand ist, den du dann zur WM mitnimmst, weil ne, der bekommt seine Chance, kommt rein und nach 10 Minuten Sonnendummheit und wieder runter und wir haben halt alle noch den Faustschlag gegen Schottland vor 3 Jahren in Erinnerung und zack, direkt wieder. Also ich meine, wie gehst du damit um als Coach?
ganz schwierig, weil er ein wirklich guter Spieler ist. Und noch bis zu dem Zeitpunkt, der hat hart getackelt, der war wirklich gut, der ist im Gedränge brutal stark. Wir erinnern uns an das Spiel 2020 England gegen Frankreich, als Joe Mahler danach, Joe Mahler, sehr, sehr erfahrener erster Reihe-Stürmer von England, gefragt hat, wer war denn dieser Ersatzprop, der da reinkam? Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Also der ist am Gedränge brutal stark. Der ist eine Tackle-Maschine, der kann Bälle tragen, der hat nur leider keinen, also der schaltet seinen Kopf ab. Und das kannst du, um deine Frage zu beantworten, für mich bei einer WM nicht gebrauchen. Du hast einen 31-Mann-Kader, es gibt in Frankreich so viele starke Props. Da so eine tickende Zeitbombe mitzunehmen, wo du nicht weißt, wann die explodiert, finde ich schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass da die Coaches ihm vielleicht jetzt nochmal eine Chance gegeben haben. Der war ja auch zwischendrin lang gesperrt, weil er abseits des Feldes sich was hat zur Schulde kommen lassen. Und ja, schwierige Zeiten für ihn. Ich denke trotzdem, dass man solche Spieler umso mehr unterstützen sollte. Aber vielleicht muss da die Clubmannschaft mehr mit ihm arbeiten, vielleicht auch mit einem Sportpsychologen, bevor er wieder auf das internationale Level kommt.
Also wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Und das war natürlich dann passte dann auch natürlich nicht so ins Profil. Eine bittere Geschichte gibt's auf Seiten der Franzosen. Jan Anthony Jolon, das ist der erst die Schulter von Gilchrist frisst, dann 5 Minuten ins Head Injury Assessment geht, zurückkommt und sich das Kreuzband reißt.
Ja, und das könnte natürlich das Aus für die Weltmeisterschaft bedeuten, weil wir wissen alle, bei Profisportlern ist es meistens wirklich so ein halbes Jahr oder Minimum ein halbes Jahr, 6 Monate. Wir sind jetzt Anfang März, heißt bis Anfang September ist er sicherlich raus. Ob du dann wirklich in WM-Form kommen kannst, ich weiß es nicht. Aber das ist super bitter, weil der Typ ist ja wirklich erste Wahl da auf der 6. Also super bitter vor allem für ihn. Ich glaube, die Franzosen werden das ersetzen können. Du hast einen François Cross, du hast ansonsten noch starke Leute auf der dritten Reihe. Aber ja, tut weh, vor allem in so einem WM-Jahr.
Also ja, dass die Franzosen, die aber den Bonuspunkt holen und dementsprechend weiter die Iren jagen, zusammen mit den Briten, dann mit den Engländern, Entschuldigung, die Engländer und die Franzosen treffen am übernächsten Wochenende in Twickenham aufeinander, dann gibt's noch Irland gegen Schottland und Italien gegen Wales, Jens.
Mit Recht. Ja, ich bin mit ja noch Recht. Da, mit Recht. Ja, ich habe mich nur gemutet gehabt. Schön, da sprechen wir dann drüber. Big Show 599.
Eine Sache haben wir noch,
Jens. Wir haben noch eine, ja, bitte.
Die nicht zwingend mit Rugby zu tun hat, aber wir sollten es trotzdem erwähnen.
Ja.
Die A-Junioren der Jugendkooperation aus der Jugendsportgemeinschaft Horsen, Elgerdorf, Eschelbach und Jugendsportgemeinschaft Niederaar, Ötzing, Leuteroth, Helferskirchen stehen in der deutschen Meisterschaft der A-Junioren Futsal Meisterschaft. Und wieso erwähnen wir das? Weil der Trainer ist ein uns bekannter Sofa-Quarterback.
Nein, wirklich.
Und Christian Schimmel hat sich da mit seiner Kreisligamannschaft da qualifiziert in einem Regionalturnier in Hopstetten-Weiersbach am Samstag. Ich war also letzte Woche in Singapur, in Bangkok und in Hopstetten-Weiersbach und in Paris.
Das ist echtes Phantom. Ja, da hast du alle Weltmetropolen durch. Jetzt kann nichts mehr kommen.
Genau, und hat die Kreismeisterschaft gewonnen, die Rheinland-Meisterschaft und jetzt die Meisterschaft des Fußball-Regionalverbands Südwest, der José Mourinho des Westerwalds, wie ihn Andreas Renner freundlich nennt, im Halbfinale 20 Minuten 0-0 gehalten, nochmal 5 Minuten in der Verlängerung und dann im 6-Meter-Schießen gewonnen.
Nein, Wahnsinn, dieser Schimmel, was der für Talente hat. Vielleicht laden wir ihn zur Big Show 600 ein. Simon Jung und Jan Lüdecke und Nicolas Mathieu auf jeden Fall. Danke für heute. Kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 599 mit Schmieder und mit Oldorp.
Ja, grüß euch. Servus, das ist Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 599. Wir wollten technisch ganz groß rauskommen heute mit Sandcaster. Bei Schmiedi hat es funktioniert, aber bei Heiko nicht. Jetzt sind wir über Skype wunderbar mit Heiko Olderb verbunden, aber Schmiede über Handy, es ist wurscht. Grüß euch. Guten Abend, lieber
Jürgen. Völlig egal.
Ja. Ist wurscht. Hauptsache ihr seid da. Und warum ist diese dringende Dreierkonferenz einberufen worden? Weil der Amerikaner, Jürgen sagt immer so schön, adding insult to injury. Nicht schlimm genug, dass Jonathan Quick von den Los Angeles Kings weggetradet wurde. Es geht auch noch nach Columbus. Also ganz ehrlich, ich kenne genau einen Spieler aus Los Angeles, den ich mit den Kings auch in Verbindung bringe. Ist natürlich Jonathan Quick. Wie groß ist dieser Trade?
Riesengroß und mein Respekt für Rob Blake und wahrscheinlich auch Luke Robitaille könnte nicht größer sein. Weil die Kings dadurch besser werden. Ganz einfach. Die holen sich den besseren Torwart, das ist Jonas Korpisalo, und sie kriegen auch noch einen brauchbaren Verteidiger in Vladislav Gavrikov, der links schießen kann, der ein Disruptor ist. Also objektiv, rein mit Kopf betrachtet, ist das ein unfassbar guter Trade für die Kings. Wenn du dich traust, das zu machen, weil du genau sagst, wie du sagst, alle sind weg, also alle aus diesen geilen Teams, Carter, Toffoli, Brownie haben sie jetzt die Statue enthüllt. Also es ist ein Ende dieser Ära. Der einzige, der noch da ist, ist Kopita und der geht auch nicht, weil sein Bruder die Jugendabteilung leitet bei den Kings, also der bleibt da wahrscheinlich for life.
Aber Drew Doughty auch noch, Jürgen. Drew Doughty. Vergiss mir Drew Doughty nicht.
Doughty ist natürlich noch da, ja. Die Zahnlücke, die ewige Zahnlücke. Aber die Quintessenz ist, wenn du als Manager oder President so einen Trade machst, der so emotional ist. Ich glaube, es gab keinen Kings-Fan, der nicht irgendwie geweint hat oder keine Ahnung, völlig verzweifelt war. Aber wenn du dich traust, so einen Trade zu machen, musst du irgendwann mal sagen, nothing but respect, weil wow, dafür bist du Manager.
Und dafür ist er auch Manager und nicht Jürgen, weil ich sag mal, Jürgen sieht das ja so ein bisschen auch als aus der Fanperspektive, wir hören es ja. Und das ist ja auch so. Also du musst ja Eier aus Stahl haben, um zu sagen, okay, Jonathan, du bist seit 2007 jetzt hier gewesen. Du warst ein integraler Teil der beiden Meisterschaften 2012, 2014, 2012 der MVP gewesen, der Finalserie. Thank you for everything, but wir müssen nach vorne gucken. Und Jonathan Quick, das ist ja auch ein reiner Business-Deal. Also das wird einem wieder vor Augen geführt, egal wie viel du machst. Letztlich ist es ein Business. Und wenn du nicht mehr so viel wert bist, dann ist es im Jahr 2023, wenn man für dich einen 9 Jahre jüngeren Torhüter holen kann, für viel weniger Geld, dann muss man sagen, das muss man einfach machen. Und ich glaube, so schmerzhaft das für Quick auch ist, der wird das im Sinne des Vereins auch verstehen. Denn Jonathan Quick ist im letzten Jahr eines 10-Jahres-Vertrages. Der wäre am Saisonende gegangen. So haben sie jetzt im Gegentausch einen, ja, vielleicht sogar Top-4-Verteidiger bekommen und vielleicht sogar die zukünftige Nummer 1 als Torwart. Also wenn sie den jetzt langfristig, der hat einen Einjahresvertrag, verdient 1,3 Millionen im Moment. Jonathan Quick verdient 5,8 Millionen, hat aber eine, muss so ehrlich muss man auch sagen, Jürgen, bei aller Sentimentalität, spielt keine gute Saison, Fangquote 87,6%, Gegentorschnitt 3,5, ne, das schmälert seine Verdienste um den Verein nichts, aber das ist halt die Tatsache im Frühjahr 2023. Mindestens genauso emotional war es ja für die Chicago Blackhawks, ja, ja, die Patrick Kane, der spielt auch seit 2007 im Verein, an die New York Rangers getradet haben, der schon seit, das Ding war absehbar. Okay, der große Unterschied ist, das Ding war absehbar, weil Patrick Kane hat schon gesagt am Wochenende, Leute, lasst mich, ich weiß gar nicht, wo sie waren, ich fliege zurück nach Chicago, und da hieß es schon, er ist nicht mehr Teil des Vereins, da ging es nur darum, was kriegen wir als Gegenwert. Bei Jonathan Quick, ich habe gestern mit Jürgen noch auch geschrieben, sofort, als der Deal klar war, das Ding hat kein LA Kings Insider kommen sehen. Das kam wie ein Schlag aus dem Nichts voll in die Fresse.
Aber du musst, also um es auch nochmal zu relativieren. Also Quick hat
keine gute Saison gespielt, hat auch nicht oft gespielt. Die werden in den Playoffs, hätten sie ihn vielleicht, ich sage jetzt vielleicht eine Partie, so als emotional, wenn du vielleicht 0-2 mal zurückliegst, bringst jetzt den alten Helden, aber er hätte jetzt auch keine Rolle mehr gespielt. Und jetzt haben wir den 1. März. Heißt, Quickie muss jetzt 3 Monate lang nach Columbus, ja, meine Güte, will ich auch nicht unbedingt wohnen, aber letztlich er wechselt unter der Saison, wo du sowieso nie daheim bist, der wird am Saisonende seine Karriere beenden und es wird sich nichts ändern. Also die werden die Nummer 32 unter das Hallendach ziehen, die werden ihm vielleicht eine Statue bauen, der kann hier in der wohnt in Manhattan Beach, da bleibt er einfach wohnen. Der wird in Manhattan Beach heute zufällig Dustin Brown hat die durfte sich ins goldene Buch von Hermosa Beach für seine Verdienste um die Stadt eintragen. Das wird mit Quickie in Manhattan Beach passieren. Deswegen es bei aller Emotionalität, es ist nicht so, dass die Kings-Fans jetzt Quick im Tor gefordert hätten und es wird einen emotionalen Abend im Sommer geben. Punkt. Und mehr ist es nicht. Und mich regt es so ein bisschen auf, wenn so Kings-Insiders und keine Ahnung, im Fernsehen oder auf Twitter so diese emotionale Fan-Meinung nachposaunen. Oh, wie kann man nur? Und das ist ein Geschäft, wo du sagst, ja, aber ein Spieler, wenn anderswo mehr verdienen kann oder wenn er anderswo seine Meisterschaften zieht, dann geht er auch. Und es ist nicht so, dass die Kings Quickie vor 2 Jahren weggeschickt hätten, was sie auch tun hätten können. Ja, sie haben es jetzt in der letzten Saison bei einem Trade, dem du nicht widerstehen kannst, der ist ja gestern noch mit dem Team heimgeflogen, da hätte ich jetzt als Blake oder als Robitaille gesagt, Leute, ihr sauft euch im Flieger nach L.A. schön miteinander weg, dann schicken wir den Quickie nach Columbus, wir spielen die Saison, wir haben jetzt tatsächlich eine Chance auf die Meisterschaft. Die Kings sind meiner Meinung nach das unterschätzteste der Teams gerade. Und nach der Saison treffen wir uns und dann überlegen wir uns, wie groß die Statue für Quickie ist. Punkt. Deswegen, irgendwann muss man das Herz auch ausschalten.
Muss man mal gucken, Jürgen. Vielleicht hat Quick ja sogar noch auch eine kleine Chance auf die Meisterschaft, weil es, so wie ich gehört habe, steht noch nicht fest, dass er jetzt in Columbus bleibt. Vielleicht geben sie ihn auch noch ab, weil wir haben ja noch bis Freitag 15 Uhr. Vielleicht nutzen die ihn als Puzzleteil, um noch woanders was zu bekommen. Und unter anderem ist Las Vegas im Gespräch, die gerade gegen Carolina hier spielen und gerade ein Tor geschossen haben. Steht jetzt 2-1 für Vegas. Also wenn der in Vegas, ich weiß allerdings nicht, die hatten ja einige Torwartprobleme, vielleicht kann er da, wäre er da ja der Backup. Aber letztlich, also ist es egal. Ich meine, wir wissen alle, die sind in die Jahre gekommen. Ein Patrick Kane, der ist ja mit Chicago sogar 3-mal Meister geworden, war auch MVP 2013. Das ist halt nicht mehr der wie damals, ne? Also das ist ja, und trotzdem ist er unvergessen in Chicago. Dann hast du jetzt einen Ryan O'Reilly, war auch ein großer Trade. Der ist von St. Louis Blues nach Toronto gegangen. Ryan O'Reilly war der Meistermacher 2019 für die St. Louis Blues. Da sind die erstmals in der Vereinsgeschichte Meister geworden. Er war der MVP der Finalserie. Aber das ist, daran sieht man zum einen, dass das ein Business ist, zum anderen, wie herausragend das dann doch wirklich ist, wenn einer wie Dirk Nowitzki seine gesamte Karriere bei einem Verein verbringen darf. Gut, wenn er nicht 2011 Meister geworden wäre, hätte er vielleicht auch ab, keine Ahnung, 2015, 2016 gesagt, Leute, gebt mich irgendwo hin, zum Saisonende hin oder zur Trade Deadline, damit ich nochmal meinen Titel holen kann. Aber das gibt es halt nicht mehr, dass du halt deine gesamte, oder es gibt es nur noch ganz, ganz selten, deine gesamte Karriere halt nur bei einem Verein spielst. Vielleicht ist Anze Kopitar so einer, der hat ja, glaube ich, noch 2-3 Jahre Vertrag. Aber ansonsten ist das, ja, aber wie gesagt, das ist eine reine Business-Entscheidung und vielleicht kann man ja in LA sagen, wisst ihr was, in 3-4 Jahren, dieser Trade hat uns die Meisterschaft gesichert oder war ein großes Puzzleteil, der Grundstein für die Meisterschaft 2026, 27, das weiß man ja nie.
Auch heuer, also wie gesagt, ich finde die Kings sind so eine ganz unterschätzte Mannschaft, da tut sich schon was und all diese jungen Spieler, so Adler und selbst Kempe, ja, der wird auch immer besser. Also alle, von denen man dachte, Mensch, aus denen könnte was werden vor 2 Jahren, die schaut man jetzt an und sagt, oh, aus euch ist was geworden. Deswegen, ich sehe diese Saison
doch es gerade nach dem Trade gar nicht mal so schlecht für die Kings. Also es sagt mir im Westen, wer wirklich viel, viel stärker wäre.
Colorado, wenn die gesund sind, aber da sind wir bei Van, weil die haben heute ihren Backup-Goalie gehabt und die haben zu Hause gegen die Devils 7 Tore gekriegt. Die haben 7-5 gewonnen. Aber wenn die, und ich weiß, da reden wir mal, also wenn es vom Papier her, wenn die endlich mal alle gesund sind, die kommen allmählich zurück. Die haben jetzt, glaube ich, von den letzten 15 Spielen 12 gewonnen oder so. Die waren ja mal ein Wackelkandidat, die sind mittlerweile ein sicherer Playoff-Kandidat. Wenn die gesund sind, sehe ich keinen, der die in Schwierigkeiten bringt.
Ihr habt ja beide.
Wir haben die kurz vor Silvester 5-4 geschlagen. Am 9. März kommen sie zu uns, glaube ich, und im April müssen wir nochmal nach Colorado. Also in so einer 7-Spiele-Serie gegen Colorado sehe ich die Kings nicht als krasser Außenseiter. Außenseiter, ja, aber nicht so schlimm.
Jürgen, hast du das gerade gehört?
Wir. Ich habe das Wir gehört. Ich habe das Wir gehört, natürlich.
Sämtliche journalistische Neutralität komplett in Pazifik, in Hermosa Beach, in den Ozean geschmissen.
Das Schlimme ist ja, wenn ich tatsächlich subjektiv wäre, bin ich ja halt immer noch Red Wings Fan, eigentlich.
Die sind auf einem guten Weg.
Aber es tut sich halt leider was, wenn dein Bub für diese Mannschaft spielt. Also ja, ich glaube, ich wäre sogar Bayern-Fan, wenn mein Bub bei Bayern München spielen würde.
Aber du hättest natürlich immer die Hoffnung, dass der Anruf aus Bremen kommt. Finny, komm doch zu uns. Gibt's denn, sprechen wir zuerst vielleicht über Leon Dreisaitl. Und weil ihr habt beide, glaube ich, euch mit Leon beschäftigt, Heiko, und wir haben ja jedes Jahr die gleiche Leier. Dass es mit der Meisterschaft nichts werden wird. Jetzt sagt ihr Colorado im Westen. Ihr sagt die Kings, wenn es ganz gut läuft im Westen. Aber Edmonton im Westen sagt niemand, Heiko? Oder gibt es schon Menschen, die glauben, dass Edmonton weit kommen kann?
Ja, nur die Beatwriter da in Edmonton. Ne? Also gestern Mark Spector ist einer von denen, der schrieb, ich glaube, der schreibt für Sportsnet Kanada. Der schrieb halt irgendwie sowas, you wanna go all in, this is all in, nachdem sie Matthias Eklund geholt haben. Aus Nashville. Dafür haben sie aber Tyson Barrie abgegeben, ihren besten Verteidiger, wenn es ums Powerplay geht, also quasi den Quarterback da an der blauen Linie. Und du hast letztlich einen Top-4-Verteidiger gegen einen Top-4-Verteidiger eingetauscht. Nun muss man sagen, die haben heute Abend 5-2 gegen Toronto gewonnen. Aber das, also das war, sage ich mal, defensiv war eine gute Leistung. Eklund hat auch gleich reingepasst. Was aber halt einfach auffällt, habe ich Jürgen vorhin auch gleich geschrieben, Connor McDavid, also der ist wirklich, der ist jetzt, das ist das fünfte Spiel nacheinander, wo er 2 Tore geschossen hat. Das gab es im vergangenen Jahrhundert genau 3 Mal. Und wir wissen alle, wie gut Patrick Mahomes ist. Wir wissen alle, wie gut LeBron James ist. Nenn mir irgendeinen Tennis. Also, aber ich finde, es gibt keinen in einer Sportart, oder mir fällt keiner ein, der so weit den anderen, die ja auch alle nicht schlecht sind, ist, wie Connor McDavid derzeit im Eishockey. Das ist unglaublich. Und trotzdem, trotz dieses Mannes, und ein Leon Dreisaitl ist ja immerhin, also ich finde, der hat so eine Phase, obwohl er im Schnitt so 1 Punkt pro Spiel macht, aber oft sind das dann in Anführungsstrichen meckern auf hohem Niveau. Ich weiß, halt nur Powerplay-Punkte, Tore oder Vorlagen, so wie heute auch wieder. Obwohl er, finde ich, nicht so effektiv ist und auch in den Statistiken nicht so viel auftaucht, ist er immer noch zweitbester Punktelieferant in der gesamten Liga. Also wir haben, wie all die letzten Jahre auch, Nummer 1 McDavid, Nummer 2 Dreisaitl. Und trotzdem müssen die Edmonton Oilers auch im 7. gemeinsamen Jahr von diesen beiden, sind die kein sicherer Playoff-Kandidat, noch nicht. Wir haben noch, weiß ich nicht, knapp 20 Spiele und
ja, aber wer ist das denn? Also Moment mal, weil da habe ich mich so ein bisschen ganz ehrlich, natürlich werden es die in die Playoffs schaffen. Weil es gibt 8 und drunter, dann ist eine Pause. Und derzeit haben die Oilers 74 Punkte und deine hochgelobten Avalanche 73.
Ja, aber die haben also, noch weniger Spiele, ja, ne?
Die haben 2 Spiele weniger. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Avalanche 83 hätte und
nein,
die Oilers 74. Also die Oilers werden sich 1000-prozentig für diese Playoffs qualifizieren. Da wird nichts passieren. Und das ist so ein bisschen dieses Gerede. Ja, die kassieren hinten viel, aber du hast halt auch diesen McDavid und du hast Dreisaitl als kongenialen Partner. Ist halt deren Philosophie.
Du kannst, glaube ich, in der NHL 4 Vereine durchgehen, die andere Philosophien haben und auch nicht Meister werden. Also es ist immer so ein bisschen einfach ex post zu sagen, ja, da klappt. Aber ich finde auch die Oilers nicht schlimm dieses Jahr. Also was hättest du denn erwartet, Heiko, dass wir jetzt mit 84 Punkten dastehen?
Also, nein, aber ich hätte das schon... Also ich glaube,
ja, aber welcher Verein steht denn mit 84 Punkten da? Also es gibt die Bruins, dann gibt's lang gar nichts.
Doch, Carolina ist auch souverän.
Dann hast Carolina, beide im Osten. Und dann hast du so 10 Mannschaften, die so zwischen 80 und 70, also ob im Osten oder im Westen. Du hast Maple Leafs, Lightning, Devils, Rangers und dann hast du im Westen hast du alle quasi. Also Stars, ja. Wild, Avalanche, Jets, Knights, Kings, Oilers, Kraken, die 8. Und die sind alle gleich auf. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu früh zu sagen, aus denen wird sowieso wieder nichts.
Das habe ich nicht gesagt, aber das habe ich nicht gesagt, Jürgen. Aber ich glaube, natürlich reden wir über...
Jetzt ist gut, dass wir auf dem Handy telefonieren, weil jetzt komme ich nicht an meine WhatsApp, die du mir in den letzten 2 Wochen zu Edmonton geschickt hast. Also nächste Woche kann ich mir die ausdrucken und dann werde ich die nächste Woche vorlesen.
Die kann ich dir auch vorlesen. Nein, das sind keine Abgesänge. Das sind keine Abgesänge. Das sind alles Zwischenstände. Also ich sage mal so, wenn, ne, und das wieder das Wörtchen, wenn Colorado gesund gewesen wäre und die haben wirklich viel Verletzungspech gehabt, dann wären die das einzige oder das Team garantiert in der Western Conference, das mehr als 80 Punkte hätte. Dass Edmonton, mich überrascht einfach, Jürgen, dass die halt, zum Beispiel
um die Playoffs bangen, das sagt alles aus. Die können vorne gar nicht so viel Tore schießen, wie sie hinten bekommen.
Genau.
Zitat oder dann, die haben zwar das beste Powerplay der Liga, aber in den Playoffs wird halt viel weniger gepfiffen, somit gibt's weniger Powerplay-Gelegenheiten, wenn du aber darauf angewiesen bist. Punkt.
Genau.
Im Western Conference Final hatten sie letztes Jahr gegen Colorado schon keine Chance.
Ja. Genau.
Ja.
Genau. Also mir geht's einfach darum nochmal, wir sind im 7. gemeinsamen Jahr von Leon Dreiseitel und Connor McDavid. Und das ist, finde ich, also wenn du das mit Malkin Crosby vergleichst, was ja oft getan wird, da waren die schon Meister, schon lange, und da waren die auch souveräner. Nun ist es ja in der NHL so wie in keiner anderen Liga, sobald du erstmal drin bist in den Playoffs eines von 16 Teams, dann ist auf viel mehr möglich als in der NBA zum Beispiel. Aber mir ist das alles, ich sehe da keinen richtigen Fortschritt, Jürgen. Und ich glaube, bloß weil sie letztes Jahr mal im Western Conference Final waren, was uns ja alle ein bisschen überrascht hat, vor allen Dingen, dass sie Calgary in der zweiten Runde nur in 5 Spielen rausgekegelt haben und Dreiseitel da quasi auf einem Bein gespielt hat, heißt das ja nicht automatisch, dass du dieses Jahr wieder da bist. Also die können auch in der ersten Runde rausfliegen oder die können in der zweiten Runde rausfliegen. Ich sehe da halt ganz viel auf dem Papier Talent, vor allen Dingen mit Dreiseitel und McDavid. Aber ich sehe da halt noch zu wenig, was dabei rumkommt. Also nach wie vor, die Probleme sind im gesamten defensiven Verhalten des Vereins oder der Mannschaft. Die haben hinten, vielleicht ist Stuart Skinner jetzt endlich Nummer 1, man weiß es nicht. Jack Campbell, der ja extra geholt wurde als Nummer 1, ist es auf jeden Fall nicht. Also Torwart ist immer noch so ein Mysterium. Und in der Defensive ist es auch alles ein bisschen zu wackelig. Und wenn dann, zum Glück ist Connor McDavid wirklich nicht von diesem Planeten derzeit. Und du musst aber hoffen, dass der dir mindestens 1-2 Punkte garantiert, Dreiseitel noch einen dazu. Also es ist nach wie vor zu viel abhängig von diesen Leuten. Dritte, vierte Reihe in der Offensive kommt zu wenig und gesamtes Defensivverhalten ist einfach zu wackelig. Also du kannst gerne sagen, dass sie Playoffs erreichen, das hoffe ich, da würde ich auch nicht widersprechen. Aber ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass sie in diesem Jahr weiterkommen als im vergangenen Jahr.
Ja, aber das ist halt deren Philosophie. Also, wie gesagt, die haben vor 3-4 Jahren haben sie beschlossen, das ist unsere Philosophie. Mit den beiden, dann haben sie andere, da haben wir auch drüber geredet, vielleicht ein bisschen überbezahlt, aber sie haben gesagt, das ist Edmonton. Punkt. Und
ja, aber was ist Edmonton? Wofür stehen die denn? Wofür stehen die? Was für ein Eishockey?
Für absoluten geiles Eishockey, das Spaß macht anzuschauen, weil du diesen Zauberer McDavid hast, weil du diesen Killer Dreiseitel hast, der einfach cool ist. Und dann gehen halt die Spiele 5-6 mal aus. Aber dafür geht's auch mal 5-3 aus. Also das ist halt, es gibt keine Philosophie in der NHL, wo du sagst, wir werden dominieren, wie die Red Wings irgendwie vor 25 Jahren. Und wo die dann sagten, okay, wir lagen einfach nach. Also die haben ja nicht mehr, die mussten ja nicht neu aufbauen, die Red Wings haben ja einfach. Das geht halt nicht mehr. Das geht heutzutage in der NHL nicht. Und ich glaube, du musst eine Philosophie finden. Das haben die Kings vor ein paar Jahren auch gemacht. Und dazu müssen sie jetzt stehen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Also ich habe mir echt diese Gehaltsobergrenze ein bisschen zu Gemüte geführt diese Woche mit diesen Trades. Und irgendwann fragst du dich, sagst, okay, da bleibt nicht viel. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, wir ändern was, weil sie sich so sehr auf diese Philosophie verlassen haben. Und das wird halt jetzt noch 2-3 Jahre dauern. Ich glaube, Leon ist bis 2025 unter Vertrag.
McDavid bis 26.
Und erst dann, glaube ich, kannst du sagen, okay, wir ändern unsere Philosophie. Und wenn du die Philosophie änderst, musst du einen der beiden abgeben. Und dann bist du natürlich auch in der Lage, wo du sagst, okay, jetzt haben wir auf diese beiden uns eingeschossen. Jetzt kommen sie ins beste Alter ihrer Karriere.
Die sind ja jetzt schon dabei. Aber du musst dich doch fragen. Philosophie ist ja auch immer so ein Wort. Fakt ist natürlich auch, die Verträge, die haben und auch andere haben, sind ja nicht Ken Hollands Verträge, der jetzige GM, sondern das war noch Peter Chiarelli damals, der davor war. Und wenn du reinkommst wie Ken Holland und das übernimmst und die haben aber alle langfristige Verträge und dir bleibt absolut kein Spielraum, weil es halt in der NHL diese knallharte Obergrenze gibt, dann sind dir natürlich erstmal die Hände gebunden. Dann musst du halt versuchen, was abzugeben. Aber irgendwann, und wie gesagt, wir sind im 7. Jahr von Dreisaitl und McDavid. Irgendwann musst du sagen, ich muss eine harte Entscheidung treffen. Das sage ich jetzt nicht, brech die ab. Aber du hättest zum Beispiel Ryan Nugent Hopkins meiner Meinung nach nicht verlängern müssen. Du hättest einem Darnell Nurse nie diesen großen Vertrag geben dürfen. Also es ist schwer. Und weil irgendwann ist natürlich auch wir wissen, dass Connor McDavid wird wieder MVP. Der wird wieder die meisten Punkte haben und dieses Jahr wahrscheinlich auch die meisten Tore. All diese Trophäen, das hat er schon so oft gewonnen. Dreisaitl hat's gewonnen. Das sind alles Vorrunden-Trophäen. Das ist alles schön und gut, aber das ist nichts, was du letztlich vorzeigen kannst am Ende deiner Karriere. Also nicht dieses Bare. Also da sind andere Leute, da kann aber Kopitar halt sagen, halt zeigen, guck mal, ich habe jetzt 2 Stanley Cups gewonnen. Also darum geht's ja. Und das wollen die ja auch. Und das wissen sie ja auch. Und Leon hat ja gesagt, also mir sind meine persönlichen Statistiken scheißegal, solange es in den Playoffs endlich mal weit geht. Und letztes Jahr sind sie ja weit gekommen, haben die Erfahrung gemacht, guck mal, so geht's. Und das war ja auch so ein bisschen, wie gesagt, unerwartet. Und letztlich war das so ein bisschen so eine Lawine. Und an Colorado zu scheitern, ist ja überhaupt keine Schande. Zumal Leon halt noch verletzt war. Aber ich hätte gerne, dass es weniger Zittern ist bei denen, sondern mehr schon.
Aber also Moment, du darfst gleich weiterreden. Und zwar auf die Frage, was hättest du denn Anfang der Saison oder jetzt bei der Trade-Deadline machen können? Also alles, was du kritisierst, sind ja Fehler, die schon vor 2 Jahren gemacht wurden. Oder 2000, wann war Nugent Hopkins Vertrag 2021, also vor 2 Jahren. Was hätte Edmonton vor der Saison anders tun können oder jetzt bei der Trade-Deadline, dass man sagt, es haben sich eure Meisterschaftschancen signifikant erhöht? Und meiner Meinung nach ist nicht besonders viel.
Ja, aber das liegt halt daran, dass Ken Holland dem Nurse diesen großen Vertrag gibt und den Nugent Hopkins. Nugent Hopkins, als der Vertrag verlängert wurde, hatten sie ihn 10 Jahre. Der war 2011 die Number One Overall. Der hat was musst du von dem noch mehr sehen? Ich weiß, der passt super ins Powerplay, aber da findest du auch andere. Leon liebt ihn seit ganz vielen Jahren da zusammen, sicherlich auch einer für den Lockerroom. Aber das sind halt, Jürgen, das meine ich, diese harten Einschnitte, wo du dann sagst, Leute, wir haben es so lange versucht, jetzt müssen wir, es geht einfach nicht. Wir müssen einen harten Einschnitt machen und das wäre so, Nugent Hopkins wäre für mich einer gewesen, okay, der hat's hier 10 Jahre lang, haben wir ihn gehabt, hat nicht gereicht, wir holen anderen. So, da findest du einen. Und natürlich, jetzt, die haben ja versucht, Jacob Chychrun zu bekommen aus Arizona. Der ist jetzt nach Ottawa gegangen. Ich finde mit Eklund, den sie gut haben, das ist gut. Aber du hast halt auch einen Topmann weggegeben. Und das ist, Tyson Barrie war ein integraler Teil auch dieser Mannschaft. Das ist schon,
eine harte Entscheidung gewesen, aber das ist, glaube ich, keine, die dir so richtig, richtig wehtut, wo du schlaflose Nächte hast. Zum Beispiel jetzt mit Rob Lig. Also diese Entscheidung war ja mehr emotional. Das ist ja sportlich nachvollziehbar in bei den Kings. Aber das ist so eine, ich meine, der wird ja wahrscheinlich die letzten 2-3 Nächte kaum hat schlafen können, weil, Mensch, wie sage ich das dem Quickie, dass der jetzt weg ist bei der Trade Deadline. Also ich freue mich auf die Playoffs. Ich hoffe, dass Leon weit kommt. Hoffen wir alle. Wir mögen ihn alle. Nur ich wüsste keinen Grund, warum sie weiterkommen sollten, oder ich sehe sie nicht im Moment besser als im vergangenen Jahr.
Amen. Dann machen wir
jetzt den Deckel. Immer noch unter den besten 4.
Immerhin.
Also, ja, immerhin. Aber wir waren alle überrascht, ne? Das meinte ich ja, dass sie so weit gekommen sind. Also wir sind uns einig, die hätten auch gegen die Kings in der ersten Runde rausfliegen können. Und dann kamen sie so ins Rollen. Mensch, wir gewinnst du die Battle of Alberta in 5 Spielen gegen Calgary. Und wie gesagt, gegen Colorado zu verlieren ist keine Schande. Die sind ja letztlich Meister geworden. Aber ich weiß es nicht, Jürgen. Ich bin da eher skeptisch.
Kinder, nächste Woche ist erst Big Show 600, die dann groß werden soll. Aber das war jetzt ganz, ganz fantastisch. Ich habe wieder, wie immer, viel gelernt. Danke Heiko, danke Jürgen. Pause, Big Show 599.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 599. Wir schalten nach Dubai. Wie lang ist der große Jürgen Hasenkopf? Jürgen, grüß dich. Wie lang bist du schon in Dubai, Arze?
Servus. Ich bin jetzt schon über eine Woche hier, aber ich war ja im Dezember auch schon mal hier zu diesem World League Tennis und bin jetzt nach Australian Open wieder zurückgekommen, habe das Damen-Turnier gemacht und ja, jetzt geht's mit dem Tennis richtig los. Jetzt spielen die Herren und Djokovic hat ja gestern ja nicht für Aufregung gesorgt, aber die Leute denken immer gleich, oh, da hat aber Glück gehabt. Aber der Djoko, der lässt den anderen ein bisschen mitspielen und das war es dann wohl auch, oder? Hast du das?
Ja, naja, gut, Tiebreak, dritter Satz gegen Machac, aber da hat er dann wieder keinen Fehler gemacht, ist halt typisch. Im Tiebreak macht Djokovic keine Fehler und lässt die anderen die Fehler machen und der Machac hat es halt dann gemacht. Und das genau. War gut so. Also die Frage zu Djokovic, die ich für dich habe, gefällt dir sein Outfit? Wie fotografiert sich sein Outfit, dieses Kanarien Green?
Ja. Die Farbe ist schön. Also ich meine, wenn ich jetzt sehe, der Rublev, der hat sich gerade warm gespielt. Ich
bin ganz in Schwarz, oder?
Ganz in Schwarz. Weiß nicht, ob da eine Familientragödie dahinter steckt oder nicht, aber das gibt's ja nicht. Schwarz tagsüber ist schon schlimm genug, aber wenn die Nacht am Abend auch noch schwarz spielen, also der Djokovic, das Outfit gefällt mir gut. Also kann er tragen.
Wie ist es unterschiedlich oder gibt es überhaupt keine Unterschiede zwischen Frauen- und Männerturnier? Wenn du da warst, die haben ja ein Finale gehabt, mit dessen Ausgang nicht zu rechnen war, dass Krejcikova 4-2 gewinnt oder 2-4, 4-2 war es, glaube ich, gegen Świątek. Aber gibt es da irgendwelche Unterschiede? Ändert sich was auf der Anlage oder ist alles komplett gleich?
Auf der Anlage ändert sich wenig, außer dass jetzt von WTA auf ATP geschaltet wird und die Offiziellen von der ATP hier sind und nicht WTA. Und das WTA-Turnier, wie du schon sagst, damit hat keiner gerechnet, vor allen Dingen nachdem Krejcikova 6-0 den ersten Satz gegen
Sabalenka
verloren hat. Und die Sabalenka, wie immer, die ist ja kopfmäßig ist die nicht dabei, obwohl sie ja in Dubai beim World League hat sie ja gesagt, sie hat einen Psychologen eingestellt, um ihr da zu helfen, diese mentalen Dinge hinzukriegen, aber das scheint wohl noch nicht so ganz zu funktionieren. Aber Krejcikova, kann man sagen, was man will, die ist schon eine gute Spielerin, also für uns jetzt als Fotografen nicht so interessant, weil sie so auf dem Platz so während des Spiels emotionslos will ich ihn jetzt nicht sagen, aber sie zeigt nicht viel, gell? Spielt da gnadenlos, aber dann, wo sie es gewonnen hat, sensationeller Jubel und auch während der Siegerehrung-Präsentation super schön zu fotografieren, gell? Auf alle Fälle besser als
Iga Swiatek, genau.
Die ist leider sehr langweilig, oder? In jeder Hinsicht. Das ist eine überragende Tennisspielerin, aber sie ist leider sehr langweilig.
Also da schlafen mir die Füße ein. Da bleibe ich auch nicht beim ganzen Spiel. Das ist furchtbar, gell? Also die hämmert einfach drauf los. Das ist, ja, taugt mir überhaupt nicht, gell?
Wie hat dir Deutschlands very own Alexander Zverev gefallen in seiner ersten Runde? Ich möchte sagen, ich nehme mit Jürgen am Mittwoch auf. Wir wissen also nicht, wie er heute gegen Christopher O'Connell gespielt hat, aber erste Runde gegen Lehečka. Erstens das Outfit, er ist wieder ärmellos. Ich konnte nicht genau erkennen, welcher Stoff dieses ärmellose T-Shirt ist, aber es ist irgendwie, schien es mir nicht Baumwolle zu sein. Erstmal dieses dunkelblaue Outfit.
Ja, das ist eben so ein bisschen so ein glänzender Stoff, den haben andere auch, ich weiß nicht, was es ist, gell. Ja, ich war ja hier am Sonntag, andere gehen in die Kirche und ich gehe zum Tennis, gell.
Hättest du das mal anders gemacht, wäre was aus dir geworden. So schaut's aus.
Und plötzlich höre ich da jemand Bälle kloppen, schaue aus dem Fenster und da spielt Freund Sascha Zverev, freier Oberkörper und trainiert da in der Mittagshitze, gell. Und dann gehe ich runter und schaue mir das an. Und der schaut mich ja immer an, als mit dem bösen Blick, was macht der denn schon wieder hier, gell? Aber immer wieder. Und dann hat er ja hier seinen Spezi Kampke jetzt als Trainer, weil der normale Russe, wie heißt er noch, Levant irgendwas?
Ledowski, Michal Ledowski.
Ja, genau, Ledowski. Der hat ja kein Visa bekommen. Also dann trainiert er hier mit Tobias Kampke, auch freier Oberkörper, der sich dann schnell eines Besseren besonnen hat, wo er meine Kamera gesehen hat und schnell ein T-Shirt übergezogen hat, gell? Und ja, haben gut trainiert und ja, das Spiel war natürlich der Ausgang habe ich auch nicht so erwartet, weil Lehečka in letzter Zeit, der trifft ja die Kugel richtig gut, gell?
Ja.
Und hat auch eine Weile so ausgeschaut, aber Sascha, wie immer, der fightet ja wie ein Besessener, gell? Der läuft zu allen Bällen hin. Auch da muss ich wieder auf dieses World League Tennis Turnier zurückkommen. Da war ich ja wegen Sascha da gewesen und das war ein Showturnier und da war er genauso. Da denke ich, Mensch, der kommt gerade wieder zurück, sein erste Spiele wirklich und haut sich da voll rein. Ja. Und denke ich, okay, nach seinem Satzgewinn hat er dann auch Medical Timeout genommen und dachte, ja, no, nicht schon wieder, gell. Aber hat das dann gut gedreht, gell?
Warum ist der Sascha irritiert, wenn er dich sieht? Mich mag er nicht. Okay, da gibt's eine Geschichte dazu, die ich hier schon oft genug erzählt habe. Das ist okay. Aber wenn du wegen ihm in Dubai warst, gab's da mal eine Aussprache oder eine Ansprache? Warum hat er ein Problem damit, dass du da bist?
Nein, überhaupt nicht. Ich kenne ihn ja. Ich habe ja auch schon Privatsachen mit ihm gemacht und so weiter, gell? Zum Beispiel, ich will nicht immer dieses andere Turnier erwähnen im Dezember, aber ich bin dann mit meinem Kumpel aus Dubai, der wusste, wo die trainieren, sind wir da hingefahren und dann sehe ich hier deinen Landeskollegen Dominic Thiem, der kam gerade an, habe ich mich schön nett mit dem unterhalten und der geht dann und hat mit Sascha trainiert.
Ja, genau, das hast du mir, glaube ich, ein Video geschickt sogar, wenn ich
mich nicht erinnere. Ja, genau. Was macht Sascha? Schaut mich an und denkt, was ist denn mit dem los? Kann er nicht grüßen? Aber irgendwie, ich weiß nicht, aber ich werde ihn auch nicht drauf ansprechen. Und gestern Abend beim Match, beim Doppel, wo ich da war, wieder schaut er an und sagt, so nach dem Motto, was will der denn schon wieder hier, gell? Aber okay, ist Sascha, gell, also.
Beim Doppel ist er auch rausgeflogen mit Marcelo Melo. Kravitz und Pütz sind auch rausgeflogen.
Das war eine große Überraschung, weil okay, Glaspool und der Finne sind natürlich ein Top, sind nur Nummer 3 gesetzt hier. Aber die waren eigentlich ganz gut im Spiel, die beiden, gell? Im ersten Satz,
waren sie dran, ja. Ja, gut, und jetzt Pützi nimmt sich ja seine Babypause. Jetzt spielt Kravitz in Indian Wells mit Fabrice Martin. Ist auch spannend. Wie hat sich denn, ich kann mich nur erinnern, dass Jörg und du, als der Jörg auch noch in Dubai waren, war ja die Players Party immer absolut legendär. Warst du in diesem Jahr bei der Players Party? Wie hat
sich entwickelt? Nein. Okay. Das leider ist all das nicht mehr so. Es gab eine bei den Damen und die da war kaum jemand da. Und dann habe ich mir das geschenkt, weil gestern Abend war die Players Party oder hätte sein sollen. Ich bin dann gegangen, ich habe gar nicht geschaut, weil Djokovic hat gespielt, Kravitz-Pütz waren noch dran und Zverev auch. Und ich denke nicht, dass sie da hingekommen sind. Ich werde mal den Kollegen fragen, der das fürs Turnier gemacht hat, ob da was ist, gell? Aber nee, das ist nicht mehr so, weil die Agentur, die das seit über 20 Jahren gemacht haben, die haben das richtig gut gemacht. Und ich denke mal, auch jetzt, letztes Jahr gab es überhaupt keine Players Party. Und dies Jahr ist wieder eine neue Agentur. Die sind sehr bemüht, aber auch hier, ich glaube, das Geld ist im Moment nicht mehr da. Die haben, weiß nicht. Oder
wirklich,
auch.
Wirklich, in Dubai wird das Geld knapp. Das ist spannend.
Ja, aber das ist nicht das erste Mal. Ich meine, ich erinnere mich noch an die Finanzkrise hier. Das war ja richtig, richtig stark. Wenn du gesehen hast, wie die Leute aus dem Land geflüchtet sind, die haben praktisch ihre Autos abgestellt am Flughafen mit Schlüssel drin und haben gesagt, nehmt das Auto, wenn ihr die Payments weitermacht, die Leasingrate zahlt. Oder die ganzen Yachten in Dubai, Dubai Marina, Distress Sale, also das war schon eine schlimme Zeit hier. Und Abu Dhabi ist ja immer dann der große Geldgeber, der dann Dubai ein bisschen auf die Sprünge hält. Siehe Burj Khalifa. Das war ja auch eine Geschichte, der sollte ursprünglich ja anders heißen. Und dann praktisch am Eröffnungstag wurde der Burj Khalifa genannt nach dem Kalifen von Dubai. Der wollte das, Abu Dhabi, der wollte das so. Und Jörg und ich waren ein paar Tage vorher noch in dem Burj und da waren überall die ganzen Souvenirsachen schon im Laden noch mit Burj Dubai. Und das war einfach eine Entscheidung. Nein, unglaublich, gell? Aber
das ist in der Breaking News, das wusste ich nicht.
Ja, wusste ich nicht, ja? Stark. Nee, aber das sind so Sachen, ja, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja hier meinen Spezi, der hier lebt, der füttert mir immer die ganzen Informationen, wie es hier läuft, gell, der ist im Finanzmarkt da tätig und so weiter. Und er meinte, ja, ohne Abu Dhabi ging denn hier schon der Arsch auf Grundeis sozusagen, gell, aber.
Sage mal nur ganz kurz, Wie ist denn, ich bringe irgendwas durcheinander, aber ich bringe es wahrscheinlich mit Doha durcheinander, aber ich erinnere mich an Night Sessions, wo die Leute quasi im Skianzug da gesessen sind, weil es so kühl war.
Ja,
Ist schon auch Dubai, oder? Weil gestern Abend bei dem Spiel von Hurkacz, wo nur mal drei Leute im Publikum waren, die waren alle im T-Shirt.
Ja, die ersten Tage, wo ich hier war beim Damenturnier, war es am Abend frisch, aber dieses Jahr ist das nicht so. Aber ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich hier dermaßen gefroren, dass Christopher Kaas saß unten am Spiel, da war der Trainer. Und da sage ich, Kasi, du hast du nicht einen Pulli für mich? Ich friere so. Und dann hat er mir ein Bidi Badu Hoodie gegeben, weil mir war so kalt, ich konnte da unten nicht bleiben. Ja. Und das hat mich gerettet. Und ich habe auch immer einen Pulli in meinem Backpack. Ja. Aber dieses Jahr ist die Temperatur extrem hoch und tagsüber und auch abends. Also es ist sehr, sehr warm hier im Moment.
Ja, wir telefonieren jetzt zu einer Zeit, kurz vor 14 Uhr, kurz bevor der Spielbeginn losgeht, deiner Zeit, bei uns ist ein bisschen früher. Und das habe ich schon gesehen, dass am Nachmittag die Leute wie irre geschwitzt haben. Also das ist mir schon aufgefallen.
Ja. Ja, ja.
Jetzt ist die große abschließende Frage, du weißt, natürlich weißt du es, das Münchner Turnier ist in diesem Jahr eine Woche früher und normalerweise hast du deine formidable Reiseplanung immer so abgestimmt, dass du einen Tag vor München kommst. Wird es in diesem Jahr auch klappen oder versäumst du München? Ja.
Nee, einen Tag vor mir. Ich komme schon ein bisschen früher. Also ich war heute im Visa Office und habe mein Visa für Indien beantragt und ich komme dieses Jahr ein bisschen früher zurück. Ich komme am 25. März schon zurück.
Ich werde in diesem Jahr, ich habe eine Anfrage geschickt, mich für Monte Carlo akkreditieren zu lassen. Ich war noch nie dort.
Ja.
Überlege, mit dem Auto hinzufahren und freue mich da schon ein kleines bisschen drauf.
Ja, ist ein sehr schönes Turnier. Sehr schön. Monte Carlo ist super.
Ja, würde ich mich freuen.
Ja.
Gut, so, dann raus mit dir. Raus dorthin. Geh raus und fotografier Tennis, wie Franz Beckenbauer sagen würde.
Also bitte, mein Lieber. Weißt du, wer das spielt? Rublev gegen Davidovic Fokina. Das interessiert die Pilze, genau. Nee, mein Lieber. Nee. Ich komme jetzt gerade vom Essen und da muss man so ein bisschen das System ruhen lassen. Zwecks der
Verdauung. Was gibt's denn zu essen? Ist das was dich anspricht, das Vegetarier?
Oh, erstmal der Salat. Ja, super. Du hast ja ein halbes Dutzend verschiedene Mahlzeiten, vegetarisch, indisch und Fleisch, alles. Und weißt du was? Ein sehr, sehr gutes Brot.
Tatsächlich?
Ich bin ja wirklich. Ja. Ich bin ja in Australien, hat ja kalkscheines Brot gegeben und hier wunderbares Brot, das die selber hier im Hotel backen. Also sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Grandios.
Aber essenstechnisch ganz weit oben. Ein Tausender. Ein Turnier ist ein 500er, Essen ist ein Tausender.
Ja, da gibt's ja andere Turniere und ich möchte keine Namen nennen, die eine höhere Wertung haben, aber dann vom Essen her vielleicht nicht ganz dieser Wertung entsprechen.
Nee. US Open would be weniger, ist ein Challenger. Wimbledon 500er, aber so
ja,
ist es.
Ja, US Open mit der Kantine. Ich meine, da sind wenigstens nette Menschen hinter der Budel.
Ja,
aber das
stimmt.
Das stimmt. Und Wimbledon finde ich in Ordnung. Da wollen wir nicht jammern. Einem geschenkten Gaulschenk schaut man da wirklich nicht mal. Danke, Hase. Das war's, die Big Show 599, Sportradio 360. Nächste Woche, sowas Ähnliches wie ein Jubiläum.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!